Also ich fange mit einem ästhetischen Vokabular an, also einer Vorlesung über Begriffe zur Beschreibung von Computerspielen. Das ist sehr vokabellastig, aber Sie können es auch genauso sehen. Das ist wie ein, also auf jeder Folie gibt es einen Begriff und am Ende ist es eine Ihrer Aufgaben, diese Begriffe anzuwenden. Aha, das Busproblem. Also Ihre Begriffe anzuwenden auf Spiele. Das ist einerseits ein Thema der Klausur, auf der anderen Seite soll es Sie aber auch befähigen, überhaupt mal Spiele anders zu sehen. Hier im Cover sehen Sie von Remember Me ein Bild, was viele der Elemente moderner Computerspiele auszeichnet. Also Sie haben einerseits Perspektive, hohe Detailschärfe in der Tiefe, Sie haben einen Charakter, eine Figur und in Bewegung läuft das über Motion Capturing, also es ist alles sehr danach ausgerichtet, fotorealistische Darstellungen zu liefern. Das muss so natürlich nicht sein. Es gibt ja, haben wir ja letzte Woche gesehen, verschiedene andere visuelle Stile, aber der Fotorealismus ist der, der technisch die Computergrafik seit vielen Jahrzehnten nach vorne treibt. Vielleicht ein kurzer Überblick, wo Sie es auch benutzen können, ist nämlich die Frage nach 3D Computer Graphics, also CG Computer Graphics im Film, was nicht anfängt in Future World. Wir sehen heute im historischen Teil die erste Computergrafik in Filmen, aber Future World ist so eines der ersten, das sehen Sie oben auf der, also auf der rechten Bildleiste. Oben sehen Sie in Future World die ersten Computergrafiken, die ernsthafter waren im Film, also wo so ein Gesicht gescannt wurde und Sie sahen dann die Polygondarstellung dieses Gesichts im Computer. Future World ist ja so ein Film über einen Vergnügungspark, in dem Roboter halt die Aufgaben der Charaktere übernehmen und wie immer bei Robotern im Film drehen die dann durch und überhaupt ist alles sehr gefährlich. Und die Entstehung dieser Roboter wird halt in Future World dann gezeigt. Star Wars 77 sehen Sie als zweites Bild, das werden Sie vielleicht eher kennen, was heute völlig anachronistisch ist, dass so eine hochtechnisierte, also Sie haben ja da die tollsten Raumschiffe, dass so eine Welt auf Vektorgrafik zurückgreift, um dann den Flug zum Todesstern zu markieren. Es funktioniert in der Szene ganz gut, weil es ja so, ein militärischer Briefing Room ist. Aber das war halt der Stand, den die Echtzeitgrafik 77, nein, den sich George Lucas damals leisten konnte, vielleicht so rum. Tron von 82 ist das dritte Bild auf der rechten Seite, die berühmten Lichträder. War einerseits ein sehr ambitionierter Film von Disney, diese Geschichte, die in einem Computer spielt und damit natürlich auch auf Computergrafik zurückgreifen musste und so eine Mischung aus Computergrafik und Echtaufnahmen war. Ich fühle mich jedes Jahr genötigt, an diesem Zeitpunkt zu sagen, dass die Vorlesung um 8:45 beginnt. Es tut mir sehr leid, dass Ihr Bus so gemein kommt, dass Sie hier lange warten müssten, wenn Sie die Version davor nehmen. Aber es ist sehr störend, wenn jetzt so alle 2 Minuten jemand, der sich noch einen Kaffee geholt hat und noch eine Zigarette geraucht und ein bisschen länger gelaufen ist, hier so reintropft. Also seien Sie bitte pünktlich. Ist ja nicht so schwierig. Ich bin auch sicher, dass es Ihre erste Veranstaltung am Tage ist. Es steht 9 Uhr drauf, das heißt, wir fangen um 9.15 Uhr an und nicht um 9.20 Uhr, 25 Uhr und so. Das ist sehr störend. Gut, das ist jetzt für alle Ewigkeit auf dieser Aufnahme gebannt. Aber wenn Sie sich die vom letzten Jahr anhören würden, würden Sie das Gleiche hören. Also Tron, einerseits ein wegweisender Film, andererseits nicht so erfolgreich und hat lange Zeit in den 80er Jahren dafür gesorgt, dass Computergrafik als Kassengift galt. Was so ein bisschen an der cheesy Story von Tron lag. Also für uns ist das spannend jetzt aus Sicht der Computergrafik, der Visual Effects, aber auch der Computerspiele, weil es einer der ersten Filme war, in denen Computerspiele so als zentrales Element auftauchten. Sie haben ja vielleicht die Fortsetzung gesehen, die jetzt so vor 2 Jahren rauskam, glaube ich, 13 Jahre. Dann 85, es dauerte eine Zeit, also Tron war nicht erfolgreich und viele schoben es auf die Computergrafik, sodass es erstmal nicht mehr angefasst wurde. Young Sherlock Holmes von 1985 endet es insofern, dass es die erste animierte 3D-Charakterfigur gibt, also so ein Ritter, der aus einem Kirchenfenster springt und dann spektakulär einen Küster umbringt. Oder sogar den, nee, ich glaube, es war der Küster. Küster umbringt in so einem Krimi Young Sherlock Holmes, der dann von Sherlock Holmes gelöst wird. war mal wieder ein Zeichen, es funktioniert und wenn man es dezent einsetzt, klappt es auch im Film. Aber der große Durchbruch kam dann von James Cameron 1989 mit Abyss. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, in dem da so eine Wasseranimation und Morphing, also wo sich Wasser so als Tentakel durch diese Unterseestation schlängelt und dann die Form wandeln kann. Insbesondere halt auch das Gesicht der Schauspielerin annimmt. Dieses Morphing war damals ganz frisch. Und dieser Film war ein großer Erfolg. James Cameron hatte ja schon immer ein gutes Gespür für publikumswirksame Geschichten. Und sorgte dann auch dafür, und der Terminator 2 von 1991, in dem das Morphing nochmal ausgebaut wurde und der T-1000 ja so als flüssigen Metall alle möglichen Formen annehmen konnte, man das live dann am Bildschirm sah. Das sorgte dafür, dass Computergrafik 10 Jahre nach Tron wieder zum Standardinstrument der fantastischen Filme in Hollywood wurde. So, und ab den 90er Jahren dann praktisch zum guten Ton dazugehörte, dass man zumindest Science-Fiction, Horror, Horror später, aber Horror kam auch, und Fantasy-Filme, aber auch Abenteuerfilme, also alles, was so aus dem Fantastischen kommt oder aus dem Unterhaltungssektor. Merken Sie, wie störend das ist, dass alle 2 Minuten die Tür aufgeht. Sie sind jetzt der Erste, der Ihre Tür aufmacht, aber das geht hier seit 8:15 so. Kommen Sie einfach pünktlich, 8:45 geht's los. Dann können Sie sich solche Anmerkungen demnächst sparen. So, 1995 kommt mit Toy Story der erste abendfüllende Trickfilm, Animationsfilm raus. Da von Pixar, also es ist eine lange spannende Geschichte, wie Steve Jobs von Apple rausgeschmissen wird, dass er gegründet hat, Pixar mit, na gründet nicht, aber zumindest im Management leitet. Und dann auch zu einem kommerziell schlagkräftigen Kinounternehmen mit ausbaut, dabei aber den Künstlern da freie Hand lässt. Um dann später, Pixar wiederum wird dann später von Disney aufgekauft, während Steve Jobs zu Apple zurückgeht und dort den Konzern rettet. Die Veranstaltung beginnt 8:45, das sage ich Ihnen jetzt auch. Das kriegt jetzt jeder zu hören, der hier reinkommt. Irgendwann, das kriegen wir schon hin, Sie sind jetzt im zweiten Semester, da ist ja noch Formbarkeit. Also Toy Story 95, erster abendfüllender Trickfilm, Trickfilm auf Animationsfilm. Final Fantasy, die dann 2001 gedacht haben, jetzt haben sie den Durchbruch zum Fotorealismus, da habe ich jetzt kein Bild. Heute sieht man, das hat natürlich nicht geklappt, aber der Versuch war da, realistischere Figuren, realistischere Texturen, mehrere Ebenen, Hautpigmente und Hautbeleuchtung irgendwie darzustellen. Und eigentlich der erste Film, in dem, nicht der erste, aber einer so der großen Durchbrüche wieder zum 3D-Kino dann 2009 und auch einer der ersten Filme, in dem man nicht mehr die Figuren, also menschenähnliche Figuren aus Filmen als irgendwie Untote erlebt. So was Sie heute bei Computerspielen immer noch sehen. Wenn Sie Kevin Spacey in Call of Duty sehen, der ist einfach tot. Also das ist unheimlich. Der Uncanny Valley heißt das auch, der Begriff. Da komme ich noch drauf. Einfach dieses Gefühl, es sieht fast aus wie echt, aber nicht echt. Und das, da sind wir bei menschlichen Figuren sehr empfindlich. Dieses Gefühl, das ist also besser wäre es, das wäre so ein Incredible, also wie bei den Incredibles oder so eine Trickfigur. Aber da es so aussehen soll wie ein echter Mensch, funktioniert es nicht. Und Avatar funktionierte das ganz gut, weil sie unglaublich viel Rechenleistung in diese Figuren gesteckt haben und man nicht das Gefühl hat, es mit einer Horde von Untoten zu tun zu haben. Inzwischen sind wir aus diesem Uncanny Valley im Film raus, in Spielen sind wir immer noch mittendrin. Also bei Spielen dauert es noch, es heißt ja so 5 bis 10 Jahre hängen die Spiele den Film hinterher, weil sie es in Echtzeit machen müssen und Filme haben ja genug Zeit, ihre Bilder in Ruhe vorzurendern. Und da warten wir mal ab, ob die nächsten Konsolen oder vielleicht die übernächsten den Uncanny Valley in Echtzeit überbrücken. Aber das ist so der große Unterschied immer, der große Bruder des CG-Films im Gegensatz zu den Computerspielen, die das in Echtzeit machen. So, das so, wir sehen diese Filme auch, wir begegnen denen noch im historischen Teil, wenn wir dann so in die 80er und 90er kommen, aber so als Überblick, was ich Ihnen jetzt erläutere, hilft auch, dass Sie Animationsfilme oder Animationssequenzen in Filmen besser einordnen können. Insbesondere, wenn Sie genau hinschauen, lernen, was ist eigentlich das Tolle an Transformers 3 im Vergleich zu Transformers 1 aus CG-Sicht. Nicht vielleicht aus irgendwie narrativer Sicht, aber zumindest aus Sicht der Visual Effects tut sich da ja einiges auf dem Sektor. Und man muss immer genau hinschauen, um zu sehen, was eigentlich, oder bei den Avengers irgendwie Teil 2, was sich da getan hat im Vergleich zum ersten Teil. Soweit werden wir heute nicht kommen, aber es versetzt sie zumindest in die Lage, die Grundbegriffe besser zu verstehen. Bei Computerspielen ist das ja alles etwas gesetzter. Wir schauen uns erstmal Dimensionen an. Welche Dimensionen in der räumlichen Darstellung gibt es? Und ganz klar, es gibt 2D-Spiele, so wie Bubble Bobble oder Scramble, die ich Ihnen ja zum Teil auch schon mal gezeigt habe. Da bewegt sich nur die Figur auf dem 2D-Bildschirm. Aber wir müssen an dieser Stelle schon unterscheiden zwischen Bewegungsformen und Darstellungsformen. Hier in diesem Teil geht es nur um die Darstellung. Es ist durchaus möglich, wie in Space Invaders, dass sie sich nur eindimensional bewegen können auf einer Linie, aber die Darstellung zweidimensional ist. Es gibt eigentlich keine eindimensionale Darstellung, das wäre eine Linie. Und da gibt es keine Computerspiele, die das machen, oder nulldimensionalen Punkt oder so. Also 2D ist das Mindeste, was Sie von dem Bildschirm erwarten an visueller Darstellung, wenn es zur Computergrafik kommt. Und das ist aber unabhängig von der Bewegung. Das sieht man später, wenn wir dann zu 2,5D und 3D-Darstellung kommen. Fixed Screen, also 2D-Darstellung, gibt es wieder Unterteilungen in Fixed Screen. Also alles geschieht auf einem Bildschirm. So Ladybugs und Pac-Man-Klon. Und da sehen Sie schon durch diese weißen und grünen Begrenzungen, da passiert nichts. Sie können diesen Bildschirm nicht verlassen und müssen dann halt da diese Punkte einsammeln. Das gibt es auch in moderneren Spielen. Crayon Physics Deluxe, was Sie ab und zu mal oben ausstellen, ist so ein Spiel, wo Sie Sie müssen den Ball zum Stern bringen, aber da gibt es immer Lücken und Hindernisse und die müssen Sie zeichnen. Und auf dem Touchscreen, den wir oben haben, funktioniert das sehr schön. Alles, was Sie zeichnen, wird zu einem physikalischen Objekt, also was in der Physik-Engine dieses Spiels benutzt wird, und verhält sich entsprechend. Es fällt runter, es dreht sich, es rollt oder es irgendwie hat eine Masse, die wiederum andere Objekte anstößt. Und Sie müssen dann Brücken bauen oder Hindernisse aus dem Weg schaffen, damit dieser Ball zu dem Stern rollt. Und das funktioniert auch, alles auf einem Bildschirm, auf dem Sie dann eben zeichnen können. Wraparound ist auch Fixed Screen, aber wenn Sie rechts rausgehen, kommen Sie links wieder rein. Und wenn Sie oben rausgehen, kommen Sie unten wieder rein. Das nennt man auch Flat Torus, weil es wie so ein Donut ist, den Sie aufschneiden und aufwickeln. Oder umgekehrt, Sie nehmen Ihren Bildschirm und wickeln den auf einen Donut, also einmal so rum, dann einmal so. Und dann verhält er sich ganz genau so. Also immer wenn Sie oben rausgehen, kommen Sie unten wieder rein und wenn Sie rechts rausgehen, kommen Sie links wieder rein. Pac-Man hat das gemacht 1980 oder Asteroids, ganz berühmt, von 1979. Das war natürlich dem Umstand geschuldet, dass in der Zeit Computergrafik sehr teuer war, sodass man sich gar nicht leisten konnte, mehrere Bildschirme auszustatten. Es ist aber viel einfacher, ist zu sagen, so eine X-Koordinate von dem Schiff, wenn die größer ist als der rechte Rand des Bildschirms, dann setze ich sie einfach wieder auf 0. Und die Y-Koordinate, die hier nach unten zeigt oder nach oben, entsprechend. Wenn die kleiner als 0 ist, dann setzt sie einfach auf die maximale Bildschirmhöhe und dann kommt das Schiff unten wieder raus. Also es ist sehr einfach. Ein Wraparound, so ein Flat Torus, so kompliziert die Erklärung ist, ist es aus Programmierersicht sehr einfach, das umzusetzen und gibt dem Spieler mehr Freiheiten. Im Grunde genommen, wenn er von links eine Bedrohung ist und er ist schon am rechten Rand, dann kann er einfach weiter nach rechts gehen und kommt links wieder raus. Also sein gefühlter Spielraum ist viel größer, ohne dass man mehr grafische Assets bereitstellen muss. Flipscreen ist dann sowas, was Sie vielleicht Legend of Zelda mal gesehen haben. Sie gehen auf einer Seite raus, ich zeige Ihnen das mal, weil man sich das sonst vielleicht schwer vorstellen kann, Legend of Zelda 1986, nein, wo der Unterschied ist zwischen Flipscreen und Scrolling, zu dem wir dann nachkommen. Das ist ganz einfach, Sie gehen auf einer Seite raus und kommen dann in einem anderen Bildschirm wieder raus, aber der Bildschirm, der Sie sehen, flippt halt so, wird so weitergeschoben. Also es ist eben nicht ein kontinuierliches Scrollen, wie man das von anderen Spielen kennt, sondern Sie haben verschiedene Räume, können Sie so sagen, und die werden weitergeschaltet. Wie so ein Buch werden die irgendwie umgeblättert. Aber das geht nach oben und nach unten. Bei Zelda, Sie sehen oben ja so eine kleine Minimap hier, wo Sie ungefähr feststellen können, wo Sie in der Welt sind, in Hyrule, und das ist ja eine Menge. Also Legend of Zelda 86 war eine Riesenwelt im Vergleich zu den bisherigen Spielen. Und weil Sie in diesem Spiel zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, auf einer NES Spielstände zu speichern, konnte man ihnen auch so eine große Welt geben, die sie in einem Mal nicht erleben konnten, weil sie da mehrere Dutzend Stunden brauchten, Die konnten sie sich immer nehmen, weil sie ja immer mal unterbrechen konnten. Oder Berserk von 1980 funktioniert auch so. Es ist auch so ein Labyrinthspiel, wo sie halt gegen diese Roboter bestehen müssen. Und immer wenn sie links rausgehen, kommen sie nicht etwa rechts wieder rein, sondern dann schiebt sich das in den nächsten Raum weiter. Das nennt man Flip-Screen, wie so ein Flip. So, und dann haben sie die Vertical und Horizontal Scroller, denen es immer der Bildschirmhintergrund sich so bewegt. Hier haben sie unterschiedliche Bewegungsformen, also 1943 und 1987. Also nein, das Spiel 1943 von 1987, das ist so ein typischer Shooter, so ein Shoot'em-up, Schmapp. Und da können sie sich zweidimensional bewegen auf dieser zweidimensionalen Oberfläche. In Great Gianna Sisters, was nichts anderes ist als ein Klon von Super Mario Brothers. Und das ist eine deutsche Produktion gewesen, das ist eine interessante Geschichte, insbesondere auch wegen der Musik, aber das wurde von Nintendo sofort verboten. Das Spiel finden sie nur noch so in Emulatoren, aber es wurde von Nintendo vom Markt genommen, weil es dann zu sehr nach Super Mario Bros. Aussah und sich auch genauso spielte. Da gibt es auch diesen horizontalen Scroll nach rechts. Sie können sich nach rechts bewegen, aber sie können sich eigentlich nur eindimensional bewegen und sie können springen, aber sie können nicht wirklich fliegen. Und das nennt man so eine 1,5D-Bewegung. Also sie können sich auf der Linie bewegen und springen, werden aber wieder nach unten gezogen. Im Vergleich zu 1943, da können sie sich in der X- und Y-Richtung beliebig bewegen. Das wäre eine volle 2D-Bewegung. Beide Spiele sind aber 2D in der Darstellung und beide sind scrollende Spiele. Also das Scrollen heißt eben dieses Rollen des Bildschirmhintergrundes. Ja, dann gibt es natürlich auch Spiele, die in beide Richtungen scrollen. Und das sind jetzt nicht so die besten Spiele, die das machen, aber es sind einfach Beispiele. Und es sind alle Spiele, die Sie mal kennen sollten, weil die in ihrer Art und Weise schon prägend sind für die Mediengeschichte, aber es ist nicht so relevant, dass ich sie in dem historischen Teil einbringe. Aber die haben alle irgendwie auf ihre Art eine Geschichte, die es sich lohnt zu kennen, ohne dass ich sie Ihnen hier im Einzelnen erzähle. Also Paradroid von 1985, Sie sind halt dieser kleine Droide da in der Mitte und Sie müssen immer gegen die Größeren, die Sie irgendwie belästigen. Manche davon sind Wartungsroboter, manche sind irgendwie aggressive Roboter und Ihr Ziel ist es, irgendwie das Schiff zu übernehmen, indem Sie immer nach und nach die Roboter übernehmen. Hat ein tolles Minispiel, ein schönes Spiel. Aber was hier relevant ist, es scrollt in beide Richtungen. Sie können, egal wo Sie hingehen, wenn Sie jetzt hochgehen würden, dann würde das Bild nach oben scrollen. Wenn Sie nach rechts gehen, scrollt es nach rechts. Können Sie sich ja vorstellen, so wie Fancy Pants Adventures, was die Flash-Spiele 2006 sehr beeinflusst hat, als Flash noch irgendwie eine Nummer war, die relevant war für Computerspiele. Und auch das ist so eine große Welt, in der Sie sich dann halt frei bewegen, also frei bewegen nicht. Sie können sich wiederum nur links-rechts bewegen und tolle Sprünge ausführen. Aber es ist so ein typischer Plattformer, der größer ist als ein Bildschirm. So, dann gibt es die Depth Scroll, also die irgendwie in die Tiefe scrollen, auch Z-Scroll genannt. Typischerweise Rennspiele oder Flugsimulationen, in denen die Welt auf sie zukommt und sie immer nur eine sehr begrenzte Steuerungsmöglichkeit haben in den Rennspielen. Da können sie eigentlich nur den Winkel einstellen nach links und rechts und Impuls nach vorne geben. Aber dann bewegt sich nicht das Auto, weil ja die Kamera dabei bleibt, sondern die Welt bewegt sich auf sie zu. Und das nennt man Z-Scroll, also es gibt zwei Worte, Z-Scroll oder Depth-Scroll, Scrollen in die Tiefe. Und ist einer der Trigger für 3D, also so richtige 3D-Brillen. Da funktioniert das sehr gut. 3D-Brillen in Spielen funktionieren deswegen so schlecht derzeit noch, weil sie in, sagen wir mal, so einem 3D-Plattformer oder einem Ego-Shooter weiß der Körper, ich bewege mich nicht. Also ihr Körper ist gewohnt, wenn sich schon die Welt um sie herum in 3D bewegt, dann sollte sich der Körper bitte auch mitbewegen. Und das führt dann sehr schnell zu Unwohlsein. Bei Autorennenspielen oder Flugzeugsimulationen sind sie es gewohnt, dass sich die Welt, also ein Auto, wenn sie so wollen, ist auch eine Form von Spiel, weil sie ein Interface haben und sie interagieren mit so einer Maschine und der Straßenverkehr funktioniert als kooperatives Massive Multiplayer Game. Es ist aber kein Spiel, weil es Real World Consequences hat. Also im Gegensatz zu einem Spiel, wenn sie da draußen, wenn sie da gegen die Leitplanke fahren, dann können sie halt nicht kurz Winker raus und weiter geht's, sondern dann müssen sie sich mit den Konsequenzen rumschlagen, die auch außerhalb des Spiels weiter gelten. Aber von der Idee her, nicht von der Idee, von der Steuerung her, ist es sehr ähnlich wie ein Spiel. So, und die modernen Flugzeuge, die ja zum Teil, also wenn sie als Flugzeugkapitän im Nebel nachts irgendwo landen, dann sehen sie nichts mehr von der Außenwelt, sondern dann sehen sie nur noch ihre Instrumente und im Zweifel wissen sie auch nicht, ob sie in der Simulation sitzen. Es ist eigentlich egal, weil die Simulation inzwischen so gut ist wie die echte Situation. Hatte ich Ihnen ja schon gesagt, dass Piloten in Simulatoren ausgebildet werden. Und bei Rennfahrern ist es ja ähnlich, hatte ich Ihnen ja auch schon erzählt, bei den Rennsimulationen. Da kommt die Welt auf Sie zu und das Interface ist vergleichbar. Also gerade wenn Sie so ein richtiges Rennrad, Rennlenkrad haben und so Bremsen und Gaspedale, unterscheidet sich das für Sie kaum, bis auf den kleinen Unterschied, dass die Welt eben konsequenzlos von Ihnen befahren werden kann. Aber die amerikanische Armee, die sucht Drohnenpiloten, da suchen die bevorzugt Computerspieler, die Erfahrung haben im Umgang mit solchen Interfaces und virtuell die Maschine steuern. Und Drohnen ist ja genau so eine ganz merkwürdige Form der Gamifizierung, dass die Drohnenpiloten einerseits im sicheren Hafen zu Hause sitzen, auf der anderen Seite in der Welt Dinge auslösen, die keineswegs mehr irgendwie ein Spiel sind. Aber vom Gefühl her der Piloten auch, das nicht als Spiel erlebt wird. Das ist nur in Filmen so, dass sie das so virtualisieren. Also der Stress ist ganz ähnlich wie bei einem echten Kampfpiloten, auch wenn die Bedrohung gar nicht dabei ist. Aber die wissen, dass sie jetzt gerade irgendwie eine feindliche Stellung ausnehmen sollen, aber es kann halt mal wieder eine afghanische Hochzeitsgesellschaft sein und das ist denen ja auch klar. Und da stecken die auch nicht so einfach weg. Und insofern ist die posttraumatische Belastung vergleichbar mit so einem Kampfpiloten, der ja eigentlich auch in so einer Augmented Reality lebt, wenn er da sein Flugzeug steuert. So, also das wäre Z-Scroll. Dann gibt es eben diese Rail-Tube-Scroller, in denen die Welt auch auf sie zukommt und sie noch so gewisse Bewegungsformen haben. Das ist sehr vergleichbar mit den Z-Scrollern, aber manchmal können sie sich auch noch auf der Ebene bewegen. So, Sie sehen ja, ich gehe da recht flott durch. Wenn Sie das interessiert, beziehungsweise wenn Sie das als Thema für die Klausur nehmen, dann empfehle ich Ihnen sehr, zumindest auf YouTube sich diese Spiele nochmal anzuschauen. Also zu jedem Begriff ein Spiel rauszunehmen, mal zu gucken, wie sieht es aus. Das gebe ich Ihnen jetzt mit hier in der Aufnahme. Also zwei Gründe gibt es, sich das genauer anzuschauen. Der erste ist profan, Sie wollen das irgendwie in der Klausur richtig einsetzen. Der zweite ist aus Interesse, Sie würden das wirklich gerne besser verstehen. Es wäre hier zu lange, wenn ich jetzt Ihnen zu jedem dieser Beispiele auch noch YouTube Filme zeige. Ich mache das immer mal so ausgewählt. Sie haben aber jederzeit das Recht, was eigentlich nie genutzt wird, aber zu sagen, stopp, das will ich sehen. Das ist mir nicht klar. Darum sitzen wir ja hier. Wenn Sie da Informationen haben wollen, dürfen Sie natürlich mich jederzeit unterbrechen und dann schauen wir uns das genauer an. Also RailTube ist ähnlich, auch da kommt die Welt auf Sie zu, aber Sie bewegen sich wie in so einer Röhre oder wie auf Schienen, daher kommt der Name. Also Sie haben gar nicht so richtig den Einfluss auf die Welt, die sich bewegt, aber so ein bisschen können Sie Ihre Spielfigur dann doch steuern. So, das ist so der große Block der 2D-Darstellung gewesen. Jetzt gibt es 2,5D-Darstellungen, wie in Street Fighter 4 oder Gradius 5, in denen sowas wie räumliche Tiefe suggeriert wird, aber Sie können die Tiefe des Raumes nicht, also es ist auch nicht wirklich 3D. Also bei Gradius haben Sie halt dann so Hintergründe, die dreidimensional aussehen, aber die Welt selber verhält sich, als wäre sie 2D. Also im Grunde genommen ist es nur so ein, wie vielleicht in so einer Tapete mit Fotos, die irgendwie in den Raum gehen, nicht so Waldfotografien oder sowas. Da denkt man auch, okay, das sieht ja aus wie in echt, aber eigentlich ist es doch nur 2D. Und Street Fighter 4 oder Gradius 5 hätten so eine 2,5D-Darstellung, insbesondere weil die Kamera halt, also bei Street Fighter 4 gibt es sogar eine echte 3D-Welt, aber die Kamera ist so fix, auf eine Ebene ausgerichtet, dass man wirklich das Gefühl hat, man arbeitet halt oder man spielt halt vor so einem gemalten Hintergrund, wenn Sie wollen. Und Gradius 5 ist das Gleiche. Eine Technik, mit der man das erreicht und gerade keine 3D-Grafik braucht, ist das sogenannte Parallax-Scrolling, was Sie hier animiert, auf den Folien dann später nicht mehr, aber hier animiert sehen. Moon Patrol wäre so das erste Spiel von 82. Da haben Sie drei Ebenen, die auch nach sowas wie einer farblichen Tiefenschärfe, also der Hintergrund ist dunkler und blauer, so wie man das von den blauen Bergen kennt. Schon das gibt Ihnen so einen Eindruck, dass die hinteren Berge irgendwie weiter weg sind. Dann haben Sie eine Verdeckungs-, also wie das Auge oder wie der Mensch sowas wie räumliche Tiefe wahrnimmt aus Bildern, liegt an den Farben, an den Verdeckungen. Was etwas anderes verdeckt ist, meistens weiter vorne. Also das Grüne ist vor dem Blauen, also das ist auch größer. und es ist farblich klarer und das Orange ist nochmal davor, da fahren sie drauf. Und wenn sie fahren, bewegen sich diese blauen Hintergründe langsamer als die grünen, so wie sie das aus Zügen kennen, ne? Ja, wo die Strommasten, die flitzen vorbei und die Wälder im Hintergrund, die bewegen sich langsamer und die Berge dahinter noch langsamer. Das nennt man Parallax Scrolling, weil je nach Tiefe der Scroll anders aussieht. Da haben sie hier drei Ebenen, also auf der rechten Seite auch, das ist ja der Himmel, auf ist eine Ebene, dann haben sie diese anderen, Kapseln, Halbkapseln, die da stehen, sind eine weitere Ebene und der Vordergrund ist die dritte Ebene und die bewegen sie in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und dadurch entsteht der Eindruck von Tiefe. Und die Vorlesung beginnt um 8:45. Also da entsteht der Eindruck von räumlicher Tiefe, aber sie haben nicht wirklich eine 3D-Welt, sondern sie haben drei Folien, die sie in unterschiedlicher Geschwindigkeit vorbeiziehen lassen. Das nennt man Parallax Scrolling, ist ein typisches Zeichen von frühen 2,5D-Darstellungen. Das gibt es heute schon mal in so auf Handyspielen, findet man das schon mal, weil dort wieder so die Einschränkungen der technischen Darstellung herrschen. Oder bei Adventures, also wo es gar nicht so richtig um die 3D-Welt geht, aber man so ein bisschen den Eindruck von Tiefe vermitteln will. Eine andere Form, wie man aus nicht... hatte ich schon erwähnt, dass Sie bitte Handys stumm schalten sollen? Das ist auch, dachte ich, selbstverständlich in einer Vorlesung. Eine andere Technik, wie Sie 2,5D, also wie Sie den Eindruck von räumlicher Tiefe erzeugen, ohne dass Sie eine 3D-Welt haben, wäre Sprite Scaling. Sprites sind Bilder, bewegliche Bilder. Das sind so die Dinge, die sich in frühen Computerspielen rumtummeln, bevor es dann zu 3D-Polygonmodellen kommt. Die sehen, wenn man sie dann groß macht, sehen sie halt immer sehr pixelig aus. Und das ist auch die Technik beim Sprite-Scaling. Da sorgen sie dafür, dass diese Sprites, diese Bilder, wenn sie weiter weg sind, kleiner sind und dann auf sie zukommen. Die scalen nach oben. Also sie werden größer. Aliens von 86 wäre so der erste Ego-Shooter, aber einer der ganz frühen Ego-Shooter, die das Genre kaum geprägt haben, aber in denen sie aus einer Ego-Perspektive auf diese Alien-ähnlichen Sprites schießen. So als so eine Filmadaption von dem Film von James Cameron, der auch Aliens hieß. Der Space Harrier taucht hier nochmal auf. Also ich habe ihn ja schon öfter mal im letzten Winter haben wir welche angeguckt und jetzt gerade in der Schmapp-Vorlesung, in den Klassikern der Spielegeschichte. Also jeder von Ihnen sollte mal einen Rail-Shooter gesehen haben. Und da ist es halt auch so, dass die Welt auf Sie zukommt, aber keineswegs die Bilder ausgetauscht werden, sondern einfach die Sprites werden immer größer. Und wenn die weggehen, werden die wieder kleiner. Three Demon ist ein 3D-Pac-Man. Pac-Man als Horrorspiel, weil sie also von diesen Geistern um die Ecke kommen, überrascht werden können. Das können Sie inzwischen auf Archive.org sogar im Browser spielen, wenn Sie das mal interessiert. Das ist ein nettes Experiment. Und das sieht man schon, dieser Geist ist eben Bild und das wird dann immer größer, bis es Sie erwischt. Sprite Scaling heißt die Technik. Eine andere 2,5D-Technik ist Raycasting vom frühen Doom. Und das ist so ein Spiel, das muss ich Ihnen dann wirklich mal zeigen. Wobei uns das natürlich noch weiter mal beschäftigt. Aber das müssen Sie mal gesehen haben. Das ist so der Mother of all Ego-Shooters, First-Person-Shooters. Das war lange indiziert, das war also beschlagnahmt, das wurde erst letztes Jahr wurde es wieder freigegeben, ist jetzt ab 16. Aber das galt so ein Spiel, das dürfen nicht mehr Erwachsene sehen, weil sie das in ihrer Handlungsfähigkeit also nachhaltig beeinträchtigen würde, in ihrem Weltverständnis. So, und es sieht sehr 3D aus, weil sie diese Texturen haben. Aber was auffällt ist, was erst auffällt, wenn man es so ein bisschen anschaut, sie können sich nicht nach oben, sie können nicht nach oben gucken. Sie können auch die Höhe nur in diesen Fahrstühlen wechseln. Sie sind immer in diesem Raum, der durch eine Decke und einen Boden klar abgegrenzt ist. Und so funktioniert die Technik auch. Sie haben nicht wirkliches 3D, also wirkliche 3D-Grafik im Hintergrund, sondern eben durch dieses sogenannte Raycasting. Sie gucken immer von einem Punkt, es gibt dieses schon so Blöcke, die in dem Spiel irgendwie die Welt ausmachen. Es wird aber geguckt, welche Blöcke können Sie sehen und die werden dann dargestellt. Es ist aber nicht zu vergleichen mit den modernen 3D-Techniken, in denen Sie für jedes Element die Tiefe speichern, also so den Z-Wert. Komme ich gleich drauf bei Super Mario 64. Und Raycasting gilt in der Computergrafik als 2,5D-Technik. Und das ist eben eines der Merkmale, ist immer diese Fixierung auf den Boden und auf die Decke. Und alles andere wird halt durch so Texturen, also durch Bilder gezeigt. Und die Monster sind auch noch Sprites. Also das sind auch noch keine Polygonfiguren. Das hätte die Technik 93 gar nicht hergegeben. Also die Computergrafik hätte das in den PCs, für die das Spiel geschrieben wurde und dann ja auf alle möglichen Konsolen portiert, wäre das gar nicht möglich gewesen, aber es kam dann erst später. So, und dann kommen wir zu den echten 3D-Welten. Also da haben Sie zum Beispiel First-Person-Ansichten, wie wir das eben gesehen haben, aber echte, wo Sie auch nach oben und unten gucken können, wo Sie tatsächlich die 3D-Welt dann auch begehen können. Den Third-Person auf der rechten Seite, Crash Bandicoot, wäre so einer der berühmteren 96-Titel, so dieses von hinten sehen Sie die Figur, die da rumläuft. Und wie gesagt, hatte ich ja schon mal erwähnt, den Second-Person-Shooter, es gibt nur diesen Zato, wo Sie sich, also die Spielfigur, aus der Sichtweise eines der Angreifer sehen. Sie müssen sich immer so nach links und rechts drehen und können dann die Angreifer ausschalten. Aber Sie sehen das immer aus, also Sie schießen auf sich selber. Das ist ganz interessant als Spielkonzept oder als grafisches Konzept, aber hat keine Nachahmer gefunden. So, das wären so die Darstellungen. Also Sie müssen unterscheiden, ist es 2D, 2,5D oder 3D? Wie ist die Welt aufgebaut? Da gibt es nur zwei Varianten. Ist sie tile-based, also gekachelt? Und zwar deutlich gekachelt, so wie Ultima 1, wo Sie halt, Sie sehen ja richtig so diese quadratischen Spielfelder, aus denen das zusammengesetzt ist, hier in der Fassung von 1986. Das sind Tiles, also Kacheln, aber das gibt es auch in 3D-Welten, wie in Tomb Raider von 1996, wo auch, Sie sehen ziemlich deutlich die Bausteine, aus denen das besteht. Es ist auch im Level-Editor so, dass Sie sagen, okay, ich nehme hier eine Säule oder ich nehme so eine halbe Brücke, ich nehme einen Wasserblock. Und die ganze Welt besteht aus Würfeln, so ein bisschen wie Minecraft, wenn Sie wollen. Minecraft wäre auch eine kleine Tile-based Environment, wobei bei Tomb Raider die Tiles sogar noch etwas geschwungene Halbbögen sein können. Sie haben halt einen Würfel, Sie haben ganz verschiedene Würfel und daraus müssen Sie ein Level zusammenbauen. Das müssen Sie wieder unterscheiden, dass Lara Croft sich kontinuierlich bewegen kann auf den Tiles. Oder in Minecraft können Sie sich ja auch beliebig bewegen, aber die Welt selber ist zusammengebaut aus klaren Blöcken. Das ist was anderes in Continuous Environments. Also für so eine 2D-Welt haben Sie halt diese gezeichnete Welt von Broken Sword. Das ist ein Adventure, ein Grafik-Adventure, was immer noch sehr gut funktioniert, weil es nicht auf diesen Fotorealismus setzt, sondern einfach so eine Comic-Zeichnung ist und das ist zeitlos. Also das Spiel ist von 96, es funktioniert das Spiel auch noch gut, wird auch von den Machern also regelmäßig auf alle Plattformen, Pads und Tablets und Phones und so portiert. Ist also eine ganz interessante Reihe. Und da sind die Hintergründe, gezeichnete Hintergründe, in so 2,5D, wenn Sie wollen. Aber die ist continuous. Da gibt es keine Kacheln, weil es ja auch gezeichnet ist. Und moderne 3D-Spiele, so wie Tomb Raider von 2013, hat auch nicht mehr diese Würfel, aus denen die Welt besteht, sondern dann arbeiten Sie mit 3D-Grafik und sagen, hier kommt ein Baum, an genau diese Stelle kommt der Fels in genau dieser Drehung. Und den können Sie pixelgenau positionieren, sogar subpixelgenau, weil Sie ein Koordinatensystem haben, in dem Sie das reinsetzen. Tomb Raider von 96 hatte halt diese Blöcke und jeder Block entspricht so einem Baustein im Speicher. Es ist immer eine Speicherfrage, aber auch so eine Frage natürlich der Technik. Sowas in Echtzeit darzustellen ist viel komplexer als sowas in Echtzeit darzustellen. Also das sind die beiden Varianten in der Darstellung, Tile-Based Environments, Continuous Environments, das gilt auch bei der Bewegung. Also in Ultima 1 haben Sie auch eine Tile-Based Movement. Also Sie können mit diesem Ritter immer nur auf die nächste Kachel gehen, wie man das von Schach kennt. Also auch da gibt es ja immer nur, Sie können hier stehen oder da, aber nicht zwischen zweien. Lara Croft bewegt sich Continuous. Die kann mit einem Bein in einem Block stehen, mit dem anderen im anderen Block. Kein Problem. Das ändert aber nichts daran, wie die Welt dargestellt ist. Und auch Lara Croft ist eine 3D-Welt, aber Lara bewegt sich, also Tomb Raider ist eine 3D-Welt, aber Lara bewegt sich nur 2,5D. Sie kann sich auf der Ebene bewegen und sie kann springen, wird aber wieder nach unten gezogen. Also die dritte Dimension steht ihr nur begrenzt zur Verfügung, darauf basiert das ganze Spiel. Sie können nicht fliegen überall hin und mal oben in der Ecke und hier mal kurz einen großen Sprung machen, um rüberzukommen. Sie müssen den Weg finden, wie sie mit ihrer begrenzten 2,5D Bewegungsfähigkeit zum Ausgang kommen. Das sehen Sie auch am Controller. also ich habe in der anderen Vorlesung reden wir über Bewegungsformen, aber dass Ihnen der Unterschied klar ist. Wenn Sie mit dem Controller nur, naja, so ein Thumbstick haben, wo Sie nach links, rechts, oben, unten gehen und einen Sprungbutton, eben keinen irgendwie weiteren Stick, dann haben Sie es mit einer 2D-Bewegung und 2,5D mit dem Sprung zu tun. Wenn Sie sich nur noch, wie bei Mario, also den 2D-Mario-Welten, nur noch links und rechts bewegen können und springen, dann haben Sie eine 1D-Bewegung und Sprung, also 1,5D-Bewegung. Die zweite Dimension ist nur begrenzt, steht Ihnen die zur Verfügung. Ultima 1 ist die Bewegung 2D. Sie können überall hinlaufen, außer ins Wasser. Also Sie können auf jede begehbare Fläche können Sie sofort gehen. Aber Continuous Tile-Based Movement. Sie können immer nur Feld zu Feld gehen. Das erinnert sehr stark an so ein Brettspiel. Und das sind Unterschiede. Also der Unterschied zwischen der Darstellung und der Bewegungsform muss Ihnen klar sein, wenn Sie ein Spiel anschauen, weil das eine getrennt vom anderen sein kann. Sie können Tile-Based Movements in 3D-Welten haben oder Sie können Continuous Movements in Tile-Based Environments haben. Es geht alles. So, und dann ist die letzte Frage, vorletzte Frage, der Projektion. Wie wird eigentlich die Welt am Bildschirm ausgegeben? Das ist immer in Form, eigentlich immer eine Form der Projektion. Eine Projektion ist die typische Zentralperspektive. Das haben wir in Doom gesehen. Also es gibt diese typischen Fluchtpunkte und die daraufhin laufen, also alle parallelen Linien treffen sich in einem Fluchtpunkt. Das ist das typische Merkmal der Zentralperspektive. Sie haben einen Fluchtpunkt oder zwei, je nachdem, also meistens haben Sie zwei in der Ebene, manchmal sogar noch einen dritten, wenn Sie nach oben und unten schauen können. Das ist die gängige Form im Fotorealismus, dass Sie zentralperspektivisch arbeiten, aber nicht die einzige Projektionsform, um Computerspielwelten zu zeigen. Eine andere ist die Dreipunktperspektive aus der Obersicht, Vogelperspektive. Auch das hat drei Fluchtpunkte, sowas wie Torchlight. Da ist die Kamera halt weiter oben, ist keine Zentralperspektive, sondern eben eine Vogelperspektive. Aber immer noch eine Art, wie man die Welt sehen würde, wenn man eine fliegende Kamera wäre, ein fliegendes Auge, was hinter den Spielfiguren hinterher fliegt. Aber dann gibt es diese ganzen, die man üblicherweise isometrische Darstellung nennt, aber es ist nicht Isometrie. Isometrie ist ja nur eine Form, wie man das darstellt. Also Schrägriss ist sowas, Chrono Trigger, das kennen Sie aus japanischen Rollenspielen. Da wird die gesamte Welt ist ein bisschen wie aufs Papier aufgerichtet. Also Sie sehen die Bäume aus der Vorderansicht, den Boden aber von oben. Die Figuren wieder als aus Vorderansicht. Das ist wirklich so eine... Aber ansonsten, Sie sehen nichts schräg angerissen. Sie sehen die ganze Welt... So eine Mischung aus irgendwie von Draufsicht und hochgeklappt. Das nennt man Schrägriss, indem Sie die Projektion im Grunde genommen die Z-Dimension halt in die XY projizieren. Dann gibt es isometrische Projektionen wie SimCity und isometrisch heißt ja gleiche Winkel, also isometrik gleiches Maß, ISO heißt immer gleich. Und eine isometrische Projektion nimmt drei identische Winkel. Also Sie haben jeweils zwischen x, y, yz und x und z haben Sie 120 Grad Winkel und das sieht man dann auch in der entsprechenden Projektion. Sie haben sowas wie eine 3D-Fläche, müssen das aber irgendwie auf diese 2D-Welt des Bildschirms projizieren und da gibt es eben die Isometrie, die Dimetrie, wo Sie nur zwei identische Winkel haben und die Trimetrie, wo Sie drei unterschiedliche Winkel haben. Und das sieht auch unterschiedlich aus. Also wenn Sie hier schauen, hier sieht wirklich alles nach 120 Grad aus. Perfekt für Aufbauspiele, wo Sie ja möglichst viele Informationen auf dem Bildschirm brauchen und nicht die letzte Brücke viel kleiner brauchen als die vordere, so wie GTA, also wo man halt die tolle Stadt sieht. Hier will man, dass alles irgendwie zur Verfügung steht und das braucht man bei Strategiespielen, bei Aufbauspielen, die üblicherweise diese Darstellung wählen, aber nicht immer eine Isometrie, manchmal eben auch eine Dimetrie, weil es viel einfacher ist mit Computergrafiken, wo Sie ja diese 45-Grad-Winkel haben, wenn Sie Pixel treppenweise hochsetzen, aber dann können Sie keine Isometrie mehr hinkriegen. Da haben Sie zwei gleiche Winkel und der dritte ist dann notwendigerweise ein bisschen anders. Das sind dann diese dimetrischen Projektionen, also da haben Sie ja 105 hier in dem Beispiel und 150 Grad oder bei Ants, das war so das erste, nicht das erste, aber eines der ersten 3D-Spiele auf einem Homecomputer. Also es ist kein echtes 3D. Ich habe Ihnen, glaube ich, schon mal ein Saxon gezeigt. Das war das erste sogenannte isometrische Spiel auf der Arcade. Genau, hier haben Sie so eine, das ist halt eine 2,5D-Steuerung, Sie können sich nach links, rechts und so ein bisschen nach vorne fliegen, aber die Welt selber ist so 2,5D, wenn Sie wollen. Also es ist keine echte 3D-Welt, aber sie sieht zumindest aus wie 3D. Also es ist, im Einzelfall müsste man nachmessen. Also der große Oberbegriff für Trimetrie, Dimetrie und Isometrie ist immer isometrisch. Isometrisch heißt, es sieht so aus wie ein Fallout, also es gibt so einen Schrägriss von oben und es gibt keinen Fluchtpunkt. Da haben Sie drei verschiedene Winkel, das sorgt für einen etwas unruhigeren Bildaufbau. Hier sehen Sie es ja auch, also allein der Bildausschnitt, der gewählt ist, die Autos stehen so ein bisschen wild. Das ist ein Rollenspiel, eines der sehr prägenden aus der Fallout-Reihe. Und da hat man halt so eine trimetrische Projektion gewählt, die komplizierter wäre als eine Dimetrie, aber es sieht, also für die Welt macht sich das ganz gut. Heutzutage haben Sie das auch häufig, dass Sie die Winkel sogar einstellen können. Also dass Sie sagen können, ich drehe nochmal die Kamera, dass ich eben das Haus mal von hinten sehen kann, so bei The Sims oder sowas, können Sie ja das mal von links, rechts sich auch anschauen. Da haben Sie ja ähnliche Darstellungen. So, und dann kommt das letzte große Kapitel, nämlich die Frage, wie werden die Informationen der Spielwelt nun am Bildschirm ausgegeben? Und da haben wir verschiedene Techniken. Das eine ist die Vektorgrafik. Asteroids. Asteroids müssen Sie mal gesehen haben. Auch wenn ich Ihnen bestimmt schon mal gezeigt habe. Das kommt aus einer Zeit, als die Monitore noch Röhrenbildschirme, also Radarbildschirme waren, die dann auch, also braunsche Röhren, die auch in Fernsehern verbaut waren. Und sie überhaupt keine Pixelgrafik hatten, sondern nur so einen Kathodenstrahl, mit dem sie wirklich zeichnen konnten. Und was sie machten, sie haben, das Dot hier, das gehört nicht dazu. The Dot Eaters. Ja. Was sie haben den Kathodenstrahl ausrichten können an eine beliebige Koordinate und der zeichnet ihnen eine glatte Linie. Die war auch vom Winkel frei einstellbar. Sie hatten zwei Koordinaten, dazwischen wurde eine Linie gezeichnet. Ich weiß nicht, warum der das immer hier bricht. Zwei Linien gezeichnet. Deswegen sind auch die Punkte etwas heller, weil dort der Kathodenstrahl einen Moment verweilte, beziehungsweise zweimal eine Linie zeichnet, nämlich die eine und die andere. Und wenn sich zweimal der Kathodenstrahl an der gleichen Stelle trifft, wird es da ein bisschen heller. Das gibt es heute nicht mehr, das kann ich Ihnen auch nicht zeigen. Der Beamer ist auch ein Rasterbeamer, der hat Pixel. Wir haben oben auch eine Kathode, aber die wird von einem Computer angesteuert. Es gibt keine, also gibt es vielleicht nur in irgendwelchen Museen, aber es gibt es auch nicht mehr zu kaufen, es wird nicht mehr hergestellt. Rein medienästhetisch eine Katastrophe, dass diese Form der Darstellung nicht bewahrt werden kann, auch nicht im Film, es ist einfach weg. Also diesen Eindruck werden Sie nicht mehr bekommen. Echte Vektorgrafik sich anzuschauen. Man kann immer nur so diese Emulationen in Computern sehen. Dann gibt es Wireframes, die auch aus Vektorgrafik kommen. Hier sehen Sie Battlezone oder Space Sim von 1974, das erste seiner Art. Wireframes eben, weil sie diese Drahtgittermodelle haben. Auch das wird über, kann man sehr schön mit Vektorbildern ausgeben oder heute wird das alles gerastert. Mit Hidden Lines oder ohne Hidden, also Sie sehen bei diesem Battle Zone, das war übrigens ein Spiel 1980, Panzersimulation, wo die amerikanische Armee sagte, das ist so realistisch, da hätten wir gerne eine Version, um unsere Panzerpiloten auszubilden. Ich zeige Ihnen das mal, das ist fantastisch, weil es absurd ist, aus heutiger Sicht, was man 1980 als Realismus verkauft hatte. Aber aus der Zeit gesehen war es also immersiver als alles, was Sie jemals hatten. Denn sie waren ja mittendrin und nicht nur von oben drauf. Also sie sind dieser Panzerpilot und hatten auch so zwei Joysticks, kostet auch doppelt so viel, um beide Ketten zu steuern. Also es war nicht so nach vorne, sondern beide link. Und wenn sie drehen wollten, könnten sie eins nach vorne, eins nach hinten ziehen. Und da müssen sie halt diese anderen Panzer jagen und gleichzeitig den Hindernissen ausweichen. Und im Hintergrund der Mond über den Bergen. So, und da wurde dann tatsächlich vom amerikanischen Verteidigungsministerium eine Version in Auftrag gegeben, um amerikanische Panzerpiloten auszubilden. Die wurde auch gebaut und war auch militär streng geheim, aber das hat eine gute Tradition. Also die Militärsimulationen wurden immer aus, so Operation Flashpoint war auch so eine, daraus wurde dann Arma und Daisy und so. Also das waren, häufig waren da Spielefirmen, die Militärsimulationen erstellen und die Armee hat immer gesagt, das ist kein Spiel, das ist ja hier ernsthafte Vorbereitung und wir würden nie spielen. Und jetzt bauen sie Drohnen. So, das wäre Wireframe-Grafik. hochimmersiv 1980, später wird es dann durch. Es wird erstmal ergänzt durch Hidden Surface Algorithmen, in denen sie die Wires, die sie nicht sehen können, auch ausgeblendet werden. Das läuft hier bei Elite von 1984 oder Elite, haben sie so eine Fläche, die im Grunde, die hat keine Einbuchtungen. Wir sagen eine konvexe Figur, die ist überall konvex, also die hat keine Dellen. Immer wenn sie zwei Linien nehmen, die auf der Oberfläche liegen, dann liegt die Oberfläche dazwischen, liegt auch wieder drauf. Also sie können nie eine Brücke bauen zwischen zwei Punkten, weil sie entweder durch den Körper durchgehen oder auf der Oberfläche bleiben. Aber wenn sie eine Delle hätten, könnten sie zwischen diesem und diesem Punkt eine Linie ziehen, die nicht in dem Körper ist. Und dadurch ist es sehr leicht, dass alles in dem Spiel ist konvex, ist es sehr leicht zu gucken, welche Fläche zeigt eigentlich nach hinten, normalen Vektoren und so, welche zeigt nach hinten und die wird einfach ausgeblendet. Das war eine ganz schnelle Operation, die aber 1984 in dieser Form fast unerhört, also hat man kaum gesehen, vielleicht in Maze War von 1974 in dieser Labyrinth-Darstellung und erhöht natürlich nochmal die Glaubwürdigkeit der simulierten Welt. Elite ist ein unglaublich spannendes Spiel, ein Weltraumsimulations- und Handelsspiel, Open World, tausende von Welten, die zufällig erzeugt werden und sie haben die Wahl, entweder sie werden Kopfgeldjäger oder Händler oder irgendwie Piratenjäger und können sich für verschiedene Berufe entscheiden. Ist so der Vorgänger von EVE Online oder jetzt gibt es ja Elite, verschiedene Varianten in Massive Multiplayer Games und das erste Open World Spiel. Also wirklich mit einer riesigen Welt, die frei begehbar ist, wo sie sich ihre eigenen Missionen holen. 84. Sehr spannendes Spiel. So, und dann gibt es ab 1983 im Computerspielen die gefüllten Polygone, die wir in Future World schon ganz früh gesehen haben. Ein Polygon ist ja die Fläche, also eine einfache Fläche, und die wird jetzt farbig markiert. Je nachdem sogar, in welchem Winkel sie zur Kamera steht oder von wo sie beleuchtet wird. Das erste Spiel ist hier iRobot von 1983. Oh nein, ja klar, mein Fehler. So, iRobot von Atari. Ein ganz komisches Spiel, was so sein, ist so ein Action-Spiel, wenn Sie wollen. Also Sie müssen da irgendwie schnell reagieren. Hat mit der Geschichte von Asimov nichts zu tun. Sie haben tatsächlich sowas wie so ein Sandbox-Modus. Aber ansonsten ist das Spiel, sie sind diese Figuren, müssen halt, also es ist wieder ein Shoot'em-up, und sie müssen hier die roten Flächen blau einfärben, dabei den Vögeln ausweichen, und wenn alles blau ist, können sie rüberspringen. Und dann müssen sie da drauf schießen. Also es ist, also es hat keine innere narrative Logik, aber es war halt 83 wirklich Eye-Candy, dass sie diese Flächen haben, die einfarbig gefüllt sind, aber schattiert werden, je nach Beleuchtung. Also sie haben ein einfaches Beleuchtungsmodell, keine Texturen, glatte Farben, aber zumindest Hidden Surface, also alles, was sie nicht sehen, wird auch verdeckt. Sie sehen auch hier wieder die konvexen Figuren, also sind wieder alles konvexe Hüllen, sodass es einfach ist, die Teile, die sie nicht sehen, auszublenden. So, und das wäre als Technik die Fill Polygons, wird auch als Flat Shading benannt oder Lambertian Shading, das von Herrn Lambert ist das Beleuchtungsmodell. Das sehen Sie auch in MIDI Maze, einer der ersten 8-Personen-Shooter mit Smileys, die Sie über ein MIDI, wenn Sie MIDI kennen, das ist eigentlich ein Musikinterface, aber der Atari, auf dem das lief, der konnte MIDI. Deswegen haben Sie aber oben diesen Notenschlüssel. Und alle 8 Spieler, jeder Spieler ist eine Note in diesem System, die dann übertragen wird. Und das Ding überträgt Musiknoten, aber statt Musik werden hier Standortpositionen von den Mitspielern übertragen. Es wäre mal interessant, das MIDI-Maze-Spiel auf einem Klavier auszugeben, auf so einem E-Klavier. Aber das heißt, man konnte halt das MIDI sofort, das MIDI-Protokoll halt für andere Zwecke benutzen. Ja, eine Frage. 8 Ataris. Also sie konnten sich über so einen gemeinsamen Switch verbinden, das geht ja, MIDI macht das ja, da gibt es ja verschiedene Konfigurationen, wahrscheinlich sogar kaskadierend, aber dann haben sie lange Verzögerungsketten. Also besser wäre, sie haben einen Switch in der Mitte, in den 8 Ataris angeschlossen, bis zu 8 für LAN-Partys. Und das waren 8 Musiker, die sich getroffen haben, um irgendwie MIDI-Maze zu spielen und mal nicht zusammen Musik zu machen. Ist faszinierend, so als Spielkonzept, hat, wie Sie sich vorstellen können, wenig Nachahmer gefunden, weil der Atari der einzige Homecomputer in der Zeit war, der MIDI angeboten hat, nativ, es war einfach drin, war integriert, war deswegen das Lieblingsgerät von Musikern, die halt sofort einen Synthesizer an ihren Computer anschließen konnten und Noten eingeben und ausgeben konnten. Und man konnte eben MIDI-Maze spielen, was da zufällig eines der ersten Multiplayer-Games wurde, weil sie eine gemeinsame Schnittstelle hatten. Die anderen Computer boten ihnen das gar nicht in diesem Umfang. Aber auch da sehen Sie im Hintergrund einfarbige Flächen, die halt in Abhängigkeit von dem Abstand zur Beleuchtung eingefärbt werden. Der nächste große Sprung war dann Gouraud Shading, auch Vertex Lighting genannt. Da beleuchten Sie die Eckpunkte von so einem Polygon. Für das berechnen Sie die Farbe. Und dazwischen, also auf der linken Seite, jetzt bei dieser Schüssel, sehen Sie auf der linken Seite Flat Shading, diese Schüssel, man kann überhaupt keine Kreise malen. Jedes Kreis besteht immer aus diesem Polygon. Und auch so ein Zylinder besteht aus Polygonen. Aber wenn Sie es flach einfärben, dann haben Sie halt einen Ansatz verschiedener Graustufen. Die Beleuchtung kommt hier von rechts. Und was Gouraud gesagt hat, Gouraud ist ein Herr, der lebt übrigens noch, der eben dieses Shading ist, die Berechnung von Farbinformationen auf Grundlage der Daten, die der Computer liefert. Also Sie haben die 3D-Welt, meistens geht es ja um 3D, haben Informationen von wo kommt die Beleuchtung, wie groß ist die Beleuchtung, wie ist diese ausgelegt und dann muss auf dem Bildschirm muss eine Farbe entstehen. Und da gibt es ganz viele Techniken, die ich Ihnen jetzt halt vorstelle. Das nennt man Shading. Shading ist die Berechnung von Ausgabewerten. Und das ganze Verfahren heißt auch Rendering. Das ist aber, wenn Sie das wirklich interessiert, müssen Sie in die Informatik, 3D-Grafik-Kurse gehen. Da kann man sich ganze Semester mit beschäftigen. Hier geht es ja nur um die Ästhetik, also nur um die Anmutung. Wie sieht das aus? Und wie es gemacht wird, müssen Sie gar nicht wissen. Sie müssen aber beschreiben können, was Sie sehen. Und da hilft es dann schon sinnvoll, dass Sie solche Begriffe kennen. Also Sie haben Flat Shading, da haben Sie aus jede Fläche einfärbig. Und was Gouraud gesagt hat, Moment, wir können ja einfach nur die Eckpunkte berechnen, das ist ja sowieso die Farbe der ganzen Fläche, und dann machen wir eine Interpolation zwischen zwei benachbarten Eckpunkten. Also ich habe so ein Mittelgrau und ein etwas helleres Grau, also eine Fläche ist Mittelgrau, die andere ist helleres Grau. Da ich aber weiß, dass meine Nachbarfläche helleres Grau ist, sage ich, ich gehe von dem Mittelgrau zu dem helleren Grau einfach kontinuierlich rüber. Und so sieht es dann aus. Dann sieht es plötzlich rund aus. Verblüffend. Also ist das gleiche zugrunde liegende Modell. Sie haben nur einen anderen Shader draufgesetzt und plötzlich haben Sie so eine sehr rund aussehende und kontinuierlich eingefärbte Hohlzylinder. Eingesetzt in TIE Fighter von 1994, Star Wars TIE Fighter, wo zumindest die Umrandungen der Raumschiffe mit Gouraud-Shading zum ersten Mal dann nicht mehr eckig aussahen, sondern dann hatten sie richtige Stahlträger, wenn Sie so wollen, die auch rund aussehen. Dann Texture Mapping. Gab es auch schon mal in Doom ja auch schon gesehen, zum ersten Mal aber so richtig in Descent von 1995. Texture Mapping heißt, dass Sie eben nicht nur die Fläche einfarbig beziehungsweise mit so einem Verlauf, für so einer Verlaufs Hintergrund hinterlegen, sondern Sie haben zusätzlich noch eine Bilddatei, die Sie in Echtzeit im richtigen Winkel auf diese Flächen drauf projizieren. Und das ist so eine typische Grafik Mitte, Ende der 90er. Sie haben keine Schatten oder Echtzeitbeleuchtungen, keine Partikeleffekte. Sie haben aber tatsächlich hier mal ein Spiel, 3D-Welt und echte 3D-Bewegung. Sie können nämlich jeden Punkt, da Sie so ein Raumschiff steuern, in einem Labyrinth, also schon irre, also so als Vorstellung, aber würde man ja nie machen, nicht? Man würde ja ständig gegen diese Wände ballern. Nichtsdestotrotz können Sie hier, also Ihnen kann ja nichts passieren, Sie können aber jeden Punkt im Raum ansteuern. Das ist eines der Spiele mit echter 3D-Steuerung und auch echter 3D-Welt und Texture Mapping. Also dessen war technisch in seiner Zeit wirklich eine ganz hervorragende Neuerung. Also hat in vielerlei Hinsicht spielästhetisch einiges in die Welt gebracht. Ups. Und eben auch das Texture Mapping etabliert. Was wir in Tomb Raider haben, was ja auch schon gesehen, es wirkt alles noch sehr, naja, es ist halt, was Sie machen, wenn Sie halt irgendwie auf einfarbige Flächen einfach noch irgendwie was draufsprühen und sich um den ganzen Rest nicht kümmern können zu der Zeit. It hat es wieder gemacht, 96 mit Quake, also dem sozusagen der technischen Fortsetzung der Doom-Reihe. zum ersten Mal Realtime-Lighting, also einen Beleuchtungseffekt in Echtzeit. Das sehen Sie an dieser roten Birne rechts. Wenn das ist so ein Licht, das ist so ein pulsierendes Licht. Und wenn das Licht angeht, wird die Textur nochmal eingefärbt. Man hat jetzt nicht etwa Texturen ausgetauscht, sondern man hat gesagt, okay, ich berechne das Rote zusätzlich auf diese Textur drauf. Das ist nochmal ein Berechnungsschritt zusätzlich. Und das wiederum geht, also das sieht man ja auch in den 90ern, Sie können sehen, wie die Computer schneller werden. In der Geschwindigkeit wächst dann auch die Grafik mit. Und Realtime-Lighting war halt eines der Effekte, die Quake untergebracht hat. Und Quake 2 dann sogar das Pre-Computed Lighting. Weil irgendwann haben die gesehen, okay, wir wollen größere Flächen beleuchten, aber statisch. Also die Lichtquelle ändert sich nicht. Die können sie nicht ausknipsen, aber die soll irgendwie... Ich will aber nicht jedes Mal eine neue Textur berechnen. Das könnte man ja auch machen. Sie haben das hier sehr hübsch. Sie haben auf der rechten Seite dieses orangene Licht und das strahlt die Box in der Mitte an. Jetzt könnten Sie für diese Box jeweils die Texturen neu berechnen im Vorfeld. Das wäre sehr viel Arbeit und würde unglaublich viele Texturen kosten. Der Trick, der genutzt wird, ist, Sie nehmen eine Textur, die immer die gleiche ist für die Boxen, aber Sie berechnen nur so einen Graustufenwert oder vielleicht auch einen farbigen Wert, der auf die Textur draufgelegt wird. Das sehen Sie auf der linken Seite mit dieser Backsteinwand. Dann haben Sie die Backsteinwand als Textur, dieses Pre-Computed Lighting oder auch Lightmap genannt. Das wird da drauf multipliziert, weiß ist 1, schwarz ist 0 und die Werte dazwischen. Und das Ergebnis der Multiplikation sehen Sie dann auf der rechten Seite. Da, wo vorher weiß war, die Farbe bleibt erhalten. Da, wo schwarz ist, die Farbe geht ins Schwarze über und dazwischen wird es immer dunkler. Und so haben Sie aus einer Textur und einer Lightmap sowas wie eine beleuchtete Backsteinwand gerechnet. Und das Schöne ist diese Beleuchtungsmap, die können Sie auch auf alle anderen Texturen rechnen. Das wird hier aber nicht in Echtzeit gemacht, das wäre viel zu mühsam, sondern im Vorfeld. Das machen Sie heute auch sofort, im Vorfeld auch. Da können Sie an so einem Unreal Engine macht das ja auch, dann können Sie an Ihrem Level mal so 24 Stunden rechnen, bis er diese ganzen Lightmaps gebacken hat. Aber danach sieht Ihre ganze Szene einfach viel realistischer aus. Gab es eine Frage? Ja, Realtime in Echtzeit passiert das. Also da wird in Echtzeit wird das draufgesetzt und Sie können die Sachen auch anleuchten. Wir gucken uns das mal an, Quake 96. Und da können Sie zum Beispiel auch die Beleuchtung ändern. Mal gucken, ob wir das sehen, Quake Trailer. Hier sehen Sie, da sehen Sie, das war so typisches Realtime-Lighting. Also da passiert was und Sie können die Beleuchtung auch beeinflussen. Aber mal schauen, ob wir mal mehr Gameplay sehen. Also Sie kennen das ja auch, wenn Sie mit der Taschenlampe rumgehen. So, ne, das wäre so, ja, können Sie irgendwie was anstrahlen und dann muss in Echtzeit, also das geht bei manchen Effekten. Sie haben noch kein vollständiges Beleuchtungsmodell. Hier ist leider mehr. Hier sehen Sie gar nichts, ich sehe auch nicht mehr viel. Dynamic Lights and... Ja, das ist aber leider die HD-Variante, hilft uns auch nicht. Da vielleicht hier. Also hier sehen Sie das Flackern des Feuers rechts. Ich müsste hier es ein bisschen dunkler machen. Also hier können Sie sich das mal anschauen. Realtime Lighting war halt ein Merkmal von... Aber so begrenzt. Sie hätten jetzt nicht beliebige Echtzeit Lichteffekte hier unterbringen können, aber immer mal so ein bisschen... Eben mal eine Fackel oder mal so ein flackerndes Licht, da geht es. Und das Pre-Computed wird im Vorfeld berechnet und das bleibt dann die ganze Zeit so, das ist der Unterschied. So, dann haben Sie Mip-Mapping, das ist ganz nett. Mip-Mapping ist das Problem, also löst das Problem, wenn Sie so ein Bild haben, so eine Textur, und die aus der Schrägsicht anschauen. Dann müssen Sie ja, und am besten noch mit Zentralperspektive, dann müssen Sie ja entscheiden, wenn diese Textur weiter weg ist, welche Pixel behalte ich und welche lasse ich weg. Wenn das Ding halb so groß ist, muss jedes zweite Pixel rausgeschmissen werden. Das funktioniert, wenn das geradeaus, also wenn Sie senkrecht drauf schauen. Wenn Sie aber so schräg drauf schauen, dann haben Sie so ein Gekrissel. Also dann wird das einfach beliebig, werden dann irgendwelche Pixel gelöscht, sodass man... dass man sehr deutlich sieht, dass hier Texturen runtergerechnet werden. Und was Mipmapping macht, ist, es sorgt dafür, dass bei einem bestimmten Abstand die Textur ausgetauscht wird durch eine andere. Also auch hier, wenn Sie das sich anschauen, Mipmapping, das sieht man schöner hier in der Bildersuche. Mipmapping, eine Mipmap wäre das hier zum Beispiel. Hier, das ist eine typische Mipmap. Das sind einfach die Texturen mehrfach. Einmal Textur in der Größe 128 x 128. Wenn die weiter weg ist, wird sie automatisch ausgetauscht durch eine kleinere Textur, durch eine noch kleinere und eine noch kleinere. Sie müssen also die gleiche Textur mehrfach in unterschiedlichen Größen vorhalten. Üblicherweise wird das aber nicht so gespeichert, weil das viel zu aufwendig ist, sondern in so einer Form. Also in einem etwas größeren Bild, in dem die große, dann die kleinere, die noch kleinere und noch kleinere drin ist. Und der Computer muss dann in Echtzeit entscheiden, welche dieser Texturen er auswählt, um das Bild zu rendern. Hat dann aber das dankt man schon so Level of Detail, wenn sie weiter weg sind, aber hat den großen Vorteil bei Schrägansichten, dass sie dann diese Probleme nicht mehr haben, ohne Mipmapping und mit Mipmapping. Hier wird es ein bisschen unscharf, aber es wird nicht so, also es gibt nicht so viele Artefakte, die dann entstehen, wenn sie eben nur die Textur, eine große Textur kleiner rechnen, ist es besser, Sie nehmen eine kleiner vorbereitete Textur und passen die an. Und das sorgte dann 1998 mit Incoming von Rape eben für solche viel glatteren Landschaften, die man sich jetzt anschauen konnte, ohne dass es zu diesen typischen Schrägansichtsartefakten kommt. 1998 Need for Speed, also Autorennspiele haben ja einen sehr hohen Drang zum Fotorealismus. Das sieht man an den modernen Varianten, die man überhaupt nicht mehr unterscheiden kann von irgendwelchen Aufnahmen von Sportrennen. Also es gibt durchaus Untersuchungen, wo sie das den Leuten zeigen. Ist das jetzt eine Aufnahme vom echten Rennen oder ist das eine Aufnahme von einem Computerspiel? Und das ist halt, also manchmal sieht man es so an Schatten in Bäumen, aber an den Autos sieht man es eigentlich kaum noch. Und alle Autowerbung, die Sie so sehen im Fernsehen, das sind immer Computermodelle. Aber nicht immer, also alle, aber so BMW oder Audi und so, die machen sich gar nicht die Mühe, diese tolle Beleuchtung für ihr Auto zu suchen und das 100-mal zu filmen. Die machen das einmal im Computer richtig und dann kann man das halt toll in jede Landschaft reinsetzen. So, und diese Reflexion ist eines der wesentlichen Merkmale, dass Sie in der Lage sind, zum Beispiel den Hintergrund, hier sehen Sie Gouraud-Shading, Nebel im Hintergrund, Alpha-Texturen und dann Environment-Mapping. Also Sie haben im Prinzip bauen Sie sich einen Würfel, der auch Bilder hat und das projizieren Sie dann auf die entsprechenden Modelle drauf, sodass es hier so aussieht, als würden die Autos durch den Wald fahren, weil man den Wald auch auf der Kühlerhaube projiziert, also gespiegelt sieht. Und diese Reflexionen, die natürlich nur bei gespiegelten bei spiegelnden Oberflächen zum Tragen kommen, eben Metall oder andere glänzende, spiegelnde Flächen, da braucht man dann solche Reflexionen. Man arbeitet aber nicht mit einer echten Reflexion. Wäre viel zu aufwendig zu gucken, in welchem Winkel kommt dieses Baummodell auf dieses Auto, sondern ich sage, ja, das sieht kein Mensch, also der weiß, der fährt im Wald, also bauen wir ihm eine Environment Mapping in Waldform und der spiegelt sich dann. Es sieht einfach nur gut aus, auch wenn auf dieser Seite nie ein Baum steht. Also da steht überhaupt kein Baum, der sich da spiegeln könnte, aber das sieht man in der Geschwindigkeit nicht. So, und dann ganz wichtig für die Computergrafik, also im Film ja schon viel länger, aber in Echtzeit gar nicht möglich gewesen, Anti-Aliasing. Aliasing nennt man diesen Treppeneffekt. Wenn Sie eine Diagonale mit Pixelgrafik zeichnen wollen, dann haben Sie halt immer diese typischen Treppen. Das heißt deswegen Aliasing, weil man, also der Computer weiß einfach nicht, haben Sie jetzt eine Treppe aus kleinen Pixeln gemalt oder wollten Sie eine glatte Linie zeichnen? Und Alias ist ja so das irgendwie das Deckungsgleiche. Also zwei Formen haben die gleiche Darstellung. Daher kommt der Begriff Aliasing. Und im Prinzip eine glatte Diagonale sähe genauso aus wie eine kleine Treppe. Und die Grafikkarte kann das nicht unterscheiden, weil sie gar nicht feiner auflösen kann. Also zeichnet sie immer kleine Treppen. Und im Grunde genommen könnten Sie damit zufrieden sein, wenn Sie eine Treppe zeichnen wollten. Meistens wollen Sie aber eine glatte Linie zeichnen. Und da greift dann Anti-Aliasing, also zu sagen, nein, mach das mal weg. Ich wollte keine Treppe zeichnen, ich wollte eine glatte Linie malen. Und der Trick besteht darin, beim Anti-Aliasing, was Sie im Computer inzwischen überall haben. Der Trick besteht darin, dass Sie Grauwerte einfügen. Aliased, anti-aliased. Also, Sie haben, wenn Sie eine Diagonale sehen, den Übergang schwarz-weiß. So, und hier haben Sie diese typische Treppe. Und wenn ich anti-aliased ransetze, sehen Sie auch an der Schrift. An der Schrift sieht man es sehr deutlich, also weil Sie so viele Diagonalen oder Rundungen haben in unserer Schrift. Und das Auge können Sie aber reinlegen, indem Sie solche Übergänge von schwarz nach weiß schaffen, die an den Rändern angefügt werden. In der Auflösung, wie ich Ihnen das jetzt präsentiere, da sehen Sie natürlich jeden einzelnen Pixel, beziehungsweise jedes einzelne kleine Quadrat. Wenn Sie es aber kleiner machen oder die Brille absetzen, dann sehen Sie, dass der Übergang weicher wird. Sie erkaufen sich das durch eine gewisse Unschärfe, aber dem Auge ist das recht. Sie sehen das auch an der Schrift. Die Schrift sieht viel angenehmer aus als die hier oben. Da sehen Sie noch jeden Pixel. Hier unten sehen Sie diesen leichten Übergang. Das funktioniert, wenn Sie hier hochzoomen, sehen Sie das im Grunde genommen auch nochmal. Also wenn Sie eine Zoom-Funktion hier im Computer haben, können Sie diese Anti-Aliasing-Vorgänge sehen, die inzwischen überall eine Rolle spielen. Aber 1996 mit der 3D-Effects Voodoo-Graphics-Karte auch in Computerspielen Einzug hielten. Weil das Anti-Aliasing wurde nicht mehr von dem Hauptprozessor erledigt. Das ist richtig viel Rechenarbeit, mühevolle Rechenarbeit, die dann von der Grafikkarte abgenommen wird. Und das ist so der Turning Point in der Computergrafik. Mitte der 90er gibt es Grafikkarten, die sich um solche Dinge kümmern und damit den Hauptprozessor entlasten. Und damit haben sie plötzlich einen zweiten Computer im Computer, nämlich einen hochspezialisierten Grafikcomputer, der solche Berechnungen ausführt und der heute eigene Kühlsysteme hat, also ähnlich viel kostet wie der Hauptprozessor, also ist eigentlich ein Set und inzwischen ja auch benutzt wird, um Berechnungen auszuführen. Also es gibt so eine Konkurrenz, wie eigentlich wichtiger ist die Grafikkarte oder der Hauptprozessor, zumindest in ihren PCs, weil beide eine entsprechende hohe Dynamik und entsprechende Fortschritte haben. Hier sehen Sie es mal bei Tomb Raider wieder, was eines der ersten Spiele war, die mit dieser Anti-Aliasing-Funktion der 3DFX-Karte ausgestattet wurden. Und Sie sehen, das rechte Bild, was aus dem gleichen Spiel kommt, sieht einfach deutlich gefälliger aus fürs Auge. So, und auch hier unten nicht. Hier unten sehen Sie es ja auch mit Anti-Aliasing, ohne Anti-Aliasing. Da sieht man noch viel stärker die Artefakte. Und wenn Sie das noch kombinieren mit Mipmapping, dann haben Sie Ende der 90er Jahre schon eine einigermaßen glaubwürdige Darstellung. So, dann brauchen wir andere Shader-Modelle. Funk-Shading war so ein Modell, wo Sie Glanzlichter setzen konnten. Hier in Space Channel 5, so ein Rhythmus-Tanzspiel, wo Sie die richtigen Tasten drücken, um halt eine wirre Geschichte voranzubringen. Interessant hier aber ist, dass zum ersten Mal Funk-Shading als Modell eingesetzt wird. Das sieht so aus, sie trägt halt so einen Acrylanzug. Ist ein bisschen wie die V-Mies, diese Figuren, die sie in der V kriegen. Die haben auch so ein Funk-Shading-Modell, wo sie Glanzlichter sehr gut sehen können. Das gibt's und das sieht halt aus wie so eine Plastikoberfläche. Und für Plastik eignet sich das sehr gut. Was Sie hier natürlich nicht sehen, ist, dass diese Spitzlichter sind dynamisch. Je nachdem, wie sie sich dreht, wird das reingerechnet. Also es wird heute anders gelöst, aber die Idee, dass man die Beleuchtung auch noch mitsieht und diese kleinen Glanzlichter den Realismus erhöhen, das war dann 1999 kam das rein. Auch 99 parametrische Oberflächen. Das Problem bei den Texturen, die wir gesehen hatten, war, die sahen immer gleich aus. Jede Wand war gleich, jede Box war gleich, jeder Stein war gleich. Oder sie machen 5 Texturen, aber es waren halt immer nur ein bestimmtes Repertoire an Texturen, die sie im Speicher ablegen. Parametrische Oberflächen sorgen dafür, dass zur Laufzeit die Oberfläche berechnet wird. Und dann können Sie sich eben, also können Sie einstellen, wie groß ist der Grad der Unruhe, aber dann fehlt hier mal ein Stein oder hier ist der Stein ein bisschen größer als der andere, sodass Sie auch keine Kacheln auf dem Boden sehen, außer Sie wollen das. Aber das Problem bei gleichen Texturen ist eben eben das immer Gleiche. Also auch Grasflächen und so, also wenn Sie jetzt mal Texture. Aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen das gut zeigen kann. Na, hier sieht man es eigentlich, na gut, wenn Sie das so wollen, hier sieht man es in Quake eigentlich ganz gut. Diese, geht so nahe, sieht man nicht so gut. Das ist eine HD-Version. Vielleicht müssen wir uns mal eins aus der Zeit davor nehmen. Also das ist so dieses, hier sehen Sie den Kacheleffekt. Also sowohl der Boden hat immer das gleiche Muster, die Wände haben immer die gleichen Muster. Ich meine, das ganze Spiel hat ja dieses Tiled Environment, das ist so hier der Trainingsparcours. Aber auch die Fläche, auf der Sie jetzt da hin und her springen, das sind immer die gleichen Texturen, die hier benutzt werden. Und da entsteht gerade bei, wenn Sie größere Landschaften oder Grasflächen haben oder eben irgendwelche anderen Dinge, entsteht eben dieser etwas unangenehme Kacheleffekt, den man vermeiden möchte in kontinuierlichen Umgebungen. So, und da ist eine der Möglichkeiten, die halt in Quake 3 reinkam, die parametrischen Oberflächen. Parametrischen Oberflächen, in denen jede Textur neu berechnet wird. 96 kommt jetzt die echte 3D-Grafik in die Computerspiele mit dem Z-Buffer in Super Mario 64. Der Z-Buffer speichert zu jedem Polygon zusätzlich zu der Position und der Farbe auch noch die Tiefeninformationen. Das ist einfach ein zusätzlicher Speicherbereich, der hier frei gehalten werden muss. Die Technik war lange bekannt, aber in Computerspielen nicht einsetzbar, weil sie gar nicht so viel Speicher hatten. Aber mit der Nintendo 64 war das dann möglich. Und das ist deswegen auch so ein Spiel Super Mario 64. Ein Meilenstein in HD, wollen wir aber nicht. Da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht immer die HD-Version trifft oder so. N64, nein. Ich habe es gerade gesehen, hier. Es ist halt Speedrun, aber ist nicht schlimm. Da geht es ja nur um die Grafik. So, und was Sie hier haben, zum ersten Mal ist sowas wie eine virtuelle Kamera. Sie können die Kamera frei bewegen oder relativ frei, so viel wie in der Hersteller gibt. Aber Sie können nicht konvexe Flächen darstellen und sich drumherum drehen. Und im Grunde genommen ist es auch was wie so ein Second-Person-Spiel, weil Sie ja auch diese Figur sind, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, der diese Kamera führt. Also im Grunde genommen verfolgen Sie den Mario ja als Steuerfigur mit diesem Kameramenschen, dieser Kamerafigur, die in dieser Wolke sitzt. Wissen Sie den Namen zu Ihrer Generation?
Lakitu heißt der.
Wie? Lakitu. Genau, Lakitu. Und Lakitu, Sie sind ja eigentlich Lakitu und Sie steuern den Mario und den Lakitu gleichzeitig. Der Lakitu ist für die Kamera zuständig, das ist einer dieser Controller und der andere, der ist dann für Mario. So, und hier sehen Sie, und das wird in dem Spiel halt auch leidlich genutzt, dass Sie immer diese Kamerafahrten haben, Sie können fliegen und all das, was vorher in den ganzen Quakes und so gar nicht möglich war, dass Sie frei die Szenerie sich einrichten können. Das funktioniert durch dieses Z-Buffering, dass Sie sehr klar festmachen können, was wird von welcher Fläche verdeckt und es keine Probleme gibt, das in Echtzeit irgendwie unterzubringen. Und das führte eben zu diesen Virtual Camera Systems, die in Super Mario 64 so groß zum Tragen kommen, die ansatzweise schon in Virtual Fighter von 1993, das ist so, Sie sehen ja hier, jetzt genau Ihre Aufgabe, was ist das für ein Shading-Modell? Virtual Fighter, wenn ich Ihnen das zeige, von Sega. So, was für ein Shading-Modell? Was würden Sie sagen? Flat Shading, genau. Sie haben Polygone. Sie sehen ja wirklich hier, also Sie sehen ja in der Figur, Sie sehen ja die einzelnen Polygone. Das ist ja so eine Übergangszeit, wo man sich entschieden hat, okay, wir gehen weg von den Sprites des Street Fighters und gehen über zu den Polygonen und zu den beleuchteten Polygonen, die wir halt in der. Also Sie haben diesen Hintergrund, der sieht viel toller aus, als er ist. Es ist einfach nur eine Grafik. Und Sie haben halt die ganze Animation in Polygon basiert und damit aber auch die Möglichkeit, sowas wie eine Kamerafahrt, sehen Sie jetzt hier, jetzt sehen Sie die Siegerposition aus irgendeinem Kamerawinkel, es gibt immer diesen Kameraschwenk, einfach nur um zu zeigen, wir können das. Das kann Street Fighter nicht, die Spielfiguren von hinten darzustellen oder von der Seite. Im Grunde genommen ist es ja ein Beat'em-up wie andere Spiele auch, aber dieses Kamerasystem läuft hier. Das funktioniert aber deswegen, weil Sie brauchen keinen Z-Buffer. Nee, also Sie haben ja keine Dinge, die da irgendwas anderes verdecken. Sie haben den Hintergrund und dann diese Kampfarena. Deswegen ist es noch kein Virtual Camera System, wie das dann in Super Mario der Fall sein wird. Aber Sie haben zumindest schon mal sowas wie eine bewegliche Kamera, die den Vorteil der Polygone, und das ist halt der Trade-off. Hier Spieler, du kriegst schlechtere Grafik als in Street Fighter, dafür eine bessere Ansicht. So, und das war immer so zufällig. Manchmal haben sie den dann von oben gesehen zum Schluss, also immer diese K.O.-Sequenz, um so den großen Moment dann noch einmal irgendwie darzustellen. Also Virtual Camera System, sobald es dann Kameras gab, wurden die auch beweglich gemacht und in Super Mario 64 konnte man auch die Welt drumherum bauen, wenn Sie so wollen. 2002 Real-Time Shadows, im Vergleich zu Real-Time Lighting nochmal eine Zacke komplexer, weil Sie hier, ja, Sie sehen eine Textur, diese Gitter, also in Splinter Cell so ein Stealth-Game, und durch das Gitter fällt Licht und Splinter Cell nutzt es als Spielmechanik. Sie müssen den Schatten aufsuchen und sich dort verstecken. Wir müssen aber im Zweifel die Welt erstmal so gestalten, dass hier ein Schatten entsteht. Das hatten wir in Thief schon, also sie müssen Lichter ausschießen oder ausschalten, damit ein Schatten entsteht, in dem sie sich verstecken können, wenn dann die Wachen kommen. Aber sie haben eben auch solche Lichter, die durch Texturen strahlen und dann wiederum auf anderen Objekten Schatten werfen. Ist extrem komplex in der Berechnung, aber natürlich auch sehr wichtig für einen Fotorealismus, weil wir 3D-Grafik häufig daran erkennen, dass die Schatten nicht korrekt gesetzt sind. Gerade bei Charakteren sieht man halt, dass die Augenlider keinen Schatten auf den Augapfel werfen, dass die Lippen keine Schatten auf die Zähne werfen. Und das sind so Kleinigkeiten, in denen man immer wieder sieht, es handelt sich halt nur um Computergrafik und nicht um Fotos. Und das kann man mit Fotos auch nicht hinkriegen in Echtzeit, weil man halt das Foto nicht austauscht. Und Real-Time-Shadowing ist so eines, also gerade in Details, ist so eine der großen Herausforderungen, weil die unglaublich rechenintensiv sind. Und wie immer, so 2002, da geht es halt nur in ganz bestimmten Texturen, aber man arbeitet sich hin, Echtzeitbeleuchtung und Echtzeitschatten. Dann haben Sie Anfang der Nullerjahre jetzt so Post-Processing, wie man das nennt, dann nehmen Sie das fertig gerenderte Bild und prozessieren es nochmal weiter. Prince of Persia ist da ganz berühmt für seinen Bloom-Effekt, dieses Leuchten, dieses leichte Strahlen der Figuren. Und das wird im Nachhinein reingerechnet. Oder HDR macht man ja dann heute, das ist hier in Half-Life 2 The Lost Coast, kann man eben HDR, ist interessanterweise HDR in Fotos, zeigt, dass sie die Tiefen und die Höhen, also die dunklen und die hellen Bereiche gleichberechtigt darstellen können. Die Bilder werden kontrastreicher, HDR-Fotos. Im Computerspiel ist das Gegenteil, da sehen Sie, boah, schau mal, wenn du in die Helligkeit guckst, dann ist das, du bist erstmal geblendet. Das wäre so, als würden Sie die Augen zumachen und dann aus diesem Fenster gucken. Dann ist man erstmal geblendet und dann stellen sich die Pupillen ein und lassen nur noch das Licht durch, dass Sie wieder ein klar kontrastiertes Bild sehen. Im Computerspiel gibt es sowas nicht. Im Computerspiel können Sie die Tiefen und die Höhen gleichberechtigt ausgeben. Wenn Sie das aber überstrahlen lassen möchten, das braucht eigene Berechnung, indem Sie sagen, okay, das ist so hell, das blendet den Spieler hier auf der Seite und das dauert eine Zeit, bis er sich anpasst. Also interessanterweise genau die, also HDR im Computerspiel heißt, die Höhen sind wirklich verstrahlt und die Tiefen saufen ab. Das ist doch toll, oder, dass wir das jetzt können? Während im Kamerabereich genau das Gegenteil versucht wird, dass wir die Tiefen kontrastreich sehen und die Höhen nicht uns völlig alles überstrahlen. Und ist aber die gleiche Technik, die da im Hintergrund liegt, indem man einen viel größeren Helligkeitsbereich nimmt und auf den kleineren zurückrechnet. In dem Fall hier zu sagen, es gibt Dinge, die Sie hier sehen können, wenn Sie in die Fenster schauen, aber da muss sich dann erstmal der Gesamtrenderprozess in den anderen Helligkeitsbereich verschieben, dafür saufen Ihnen dann die Tiefen ab. Es gibt noch viel mehr, also Post-Processing ist noch viel mehr Bewegungsunschärfe, Anti-Aliasing fällt da auch drunter, und verschiedene andere Effekte, die auf dem fertigen Bild ausgeführt werden, ist aber für die Render-Pipeline nochmal ein Schritt zusätzlich. Sie müssen einfach das Bild rendern und dann müssen Sie es nochmal bearbeiten, bevor es ausgegeben wird, und das 30 bis 60 Mal pro Sekunde. Das geht nur, wenn Sie, naja, 2003 einen Rechner haben, der sagt, boah, ein Schritt mehr, kein Problem, mache ich mit, und dann ist sowas möglich. Ambient Occlusion ist einer der Hauptgründe, dass Computergrafik so unglaubwürdig aussieht, sind so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel diese Telefonstation keinen Schatten auf die Wand wirft. Das macht man also mit Ambient Occlusion auf, mit On sehen Sie so einen kleinen Schatten. Also dass sich, wenn sich zwei Flächen treffen, dass in dem Winkel zumindest ein kleiner Schatten ist oder hier drunter oder wenn hier das Kabel liegt. Das sind so kleine Informationen, die dafür sorgen, dass das Bild vernünftig aussieht. Schatten ist enorm wichtig. Schatten hilft uns gerade bei 3D-Bildern zu verorten, wo was steht. Ob das schwebt, ob das drüber hängt oder nicht. Auch so im Normalen orientiert man sich viel stärker an Schatten, als man das eigentlich weiß. Und Ambient Occlusion fügt ganz, ganz viele kleine Details hinzu, Ich kann Ihnen ja mal Ambient Occlusion hier, schauen Sie sich das mal an im Netz. Ambient. So, Ambient. Occlusion. Wie solche Bilder aussehen. Die haben überhaupt keine Farben. Das läuft hier, solche Bilder, das sind reine Ambient Occlusion Bilder, wenn Sie wollen. Das läuft nur über Helligkeitsinformationen, die Sie hier einfügen. Und wenn Sie dann mehr übereinander legen, dann kriegen Sie natürlich ganz tolle Bilder. Mal gucken, hier haben wir so eins. Das sind so Typen, das ist keine dynamische Beleuchtung. Das ist, wir haben eine globale Beleuchtung in dem Raum und überall werden nur die Schatten, die die Dinge auf sich selber werfen oder auf ihre Nachbarobjekte werfen, berechnet. Das funktioniert, wenn Sie es pre-computed machen, so wird es heutzutage auch gemacht, aber in Echtzeit ist es wahnsinnig aufwendig, weil Sie wirklich jedes Objekt mit seinen Nachbarobjekten gucken müssen, wo wird da ein Schatten geworfen, also wo kommt überhaupt kein Licht hin. Aber ohne das wäre diese ganze Fläche nur weiß. Und deswegen, daran arbeiten Sie noch, Ambient Occlusion in Echtzeit, wenn Sie was bewegen, dass das irgendwelche Schatten auswirft. Ansonsten sehen Sie das so, wenn Sie solche, keine Ahnung, wie heißt das so, solche Boxspiele nehmen. Mal gucken, Boxing Video Game. Sowas. Dann sehen Sie, ich glaube NFA Undisputed oder so heißen die auch, solche Kampfspiele. Müssen wir mal gucken, ob wir ein paar gute Bilder finden. Also da sieht man es immer sehr deutlich, weil sie die Leute dagegen, also die werfen auf sich keinen Schatten und sie werfen auf ihren Gegner keinen Schatten. Und das macht die Charaktere immer so unglaubwürdig, im Gegensatz zu echten Grafiken. Also gerade Self-Shadowing, dass ich, wenn ich den Arm hebe, irgendwie auf mein Gesicht ein Schatten fällt, weil ja so eine Armtextur, hier sowas, grässlich. Die meisten Webseiten lassen einen gar nicht mehr die Bilder anschauen. So, also hier sieht man, hier fällt kein richtiger Schatten, hier ist kein Schatten, der Arm wirft keinen Schatten, dieser Boxtreffer wirft keinen Schatten, hier fehlt massiv an Schatten. Die Haare werfen keinen Schatten auf die Stirn. Es ist zwar eine Beleuchtung da, weil sie diese Glanzlichter haben, aber es gibt keine Schatten. Überall fehlt das. Die Augenhöhlen, also die hier die Augenhöhlen, schattieren die Augen nicht. Und in der Summe sorgt es dafür, dass man sofort sieht, das ist keine echte Grafik. Also das ist kein echtes Bild, das ist eine Computergrafik. Und es ist immer noch nicht möglich, das in der Detailstufe, die man gerne hätte, in Echtzeit zu machen. Man kann das berechnen. Also für Kinofilme kann man es auch machen, zu sagen, okay, jeder Frame dauert dann halt mal so ein halbes Stündchen auf unserer Renderfarm. Aber in Echtzeit, wo Sie 60 oder 30 Frames pro Sekunde brauchen, geht es nicht. Also verzichtet man drauf und gerade in der Darstellung von Charakteren fehlt dann was. Was Doom 2004, also Doom 3 hinzufügt, ist Normal Mapping. Also ein Trick, wie man zu diesen Shadows kommt, indem man sagt, wenn das eine komplexere Fläche wäre, hätte die auch viel mehr Tiefen und Höhen und irgendwelche Lichtstreueffekte. Und was wir machen, wir berechnen nicht etwa sowas wie Ambient Occlusion, aber wir berechnen so eine, also eben die ganzen Beulen und hier die Muskelfasern, die berechnen wir drauf. Die modellieren wir nicht rein und beleuchten die dann, sondern wir sagen, okay, das ist ein ganz normaler, einfacher, also so der Oberarm ist ein normaler Zylinder, aber wir legen da diese Normal Map drauf und die wiederum gibt uns Informationen, wie das Licht zu brechen ist. Damit sparen Sie sich Polygone und auch Berechnungszeit, sorgen dann aber dafür, dass die ganze Welt viel stärker, also die arbeitet viel stärker in Schatten als vorher. Also wenn Sie sich Doom 3 sich mal anschauen. Ich hatte das ja im letzten Semester auch mal gezeigt. In der Klassiker-Vorlesung, die aber nicht alle von Ihnen gesehen haben. Also da können Sie jetzt, Sie haben natürlich Realtime-Lighting, Sie haben auch, lassen Sie mal nicht runter. Also allein in dieser kurzen Sequenz, die Sie hier sehen, steckt eine Menge an computergrafischer Entwicklung drin. Weil Sie natürlich nicht die ganze Textur neu malen, sondern Sie legen selbstverständlich die Farben der Beleuchtung drauf. Aber auch was das Interface angeht, ist das ein echt spannendes Spiel. Das Spiel selber ist nicht so spannend, aber also technisch ist das ein sehr spannendes Spiel. Echtzeitbeleuchtung, Echtzeitschatten und dann, wenn Sie mal auf irgendein Monster treffen, sieht man halt auch die Normal Maps ziemlich gut. Aber es dauert eine Zeit, bis man da echte Gegner hat.
Ton haben wir jetzt nicht. Ja, es ist natürlich so ein Horror-Shooter. Alles künstlich, alles Pixel. Kein Monster wurde getötet, um dieses Spiel zu drehen.
Sie sehen allerdings hier, nicht? Kein Schatten auf dem Finger. Also auf so einer Detailebene bewegt man sich inzwischen. Zu sagen, also da könnten Sie noch ein bisschen mehr liefern. Dass die Hand wird von der Waffe nicht schattiert, sondern nur beleuchtet. Aber die Hand wirft doch keinen Schatten auf die Waffe und umgekehrt. Und daran sieht man, wenn man dann genau hinguckt, okay, ja, da fehlt noch was. Aber leider kann ich Ihnen hier keine... Hier haben sie aber schon, ist halt so ein Spieler, also kaum sieht er einen, erschießt er ihn schon. Aber das können Sie sich hier anschauen. Also wenn Sie mal wissen, was eine Normal, wenn Sie es in Aktion sehen wollen, können Sie es natürlich in Unity bauen. Oder Sie sehen es hier, ja, Sie wickeln dieses Gesicht drumherum und dann haben Sie Falten und Vorsprünge, die im Modell so nicht drin sind. Der nächste Fortschritt ist Parallax Mapping, dass Sie, das haben Sie in Oblivion sehr schön sehen können, die Elder Scrolls, dass Sie so Vorsprünge von Mauern nicht modellieren, aber in der Beleuchtung sehen. Sie sehen mal die gleiche Mauer von der Seite. Das ist einfach eine flache Oberfläche. Das, deswegen Parallax Mapping funktioniert von der Seite nicht gut, aber es funktioniert sehr schön von vorne. Das ist, wenn Sie die Beleuchtung hier bewegen, dann sehen Sie ja auch, wie sie sich auf diesen Stein spiegelt. Das ist kein Bild, sondern das reagiert auf die Lichtsetzung, aber nicht auf die Seite, weil es wirklich nur ein Trick ist, wie Sie die Reflexion von Licht berechnen und das fügt dem Modell nichts hinzu. Im Vergleich zum Relief-Mapping, wo Sie wirklich Erhebungen sehen können. Also hier sehen Sie so ein, auch in Doom 3, so ein Gullideckel. Auch wenn Sie ihn von der Seite sehen, sehen Sie auch das, was hinten ist, weil es ja einfach nur eine Grafik ist. Wenn Sie mit Relief-Mapping arbeiten, dann sieht es wirklich so aus, dass der hintere Bereich auch verdeckt wird, ohne dass Sie die Polygonzahl erhöhen oder das Modell irgendwie verändern. Das ist sehr wichtig, weil mehr Polygone, das bedeutet viel mehr Rechenaufwand. Und die Texturen und sozusagen die Lichtsetzung dazu berechnen, das geht einfacher. Ich muss wieder ein bisschen auf die Zeit schauen. Dann haben Sie Imposters oder Billboards genannt. Das sind Sprites, mit denen Sie solche Ork-Horden simulieren können. Und es sieht so aus, als würden Sie dadurch diese Menge an Orks laufen. Aber im Grunde genommen haben Sie nur so Bilder, die sich immer zu Ihnen drehen. Sodass Sie das Gefühl haben, die schauen Sie ihm an. Das macht man gerne bei Pflanzen. Also dann, wenn Sie einen Busch in die Welt setzen, können Sie den 3D modellieren oder Sie bauen einfach so bei Rennspielen am Straßenrand oder so. Sie können aber auch einfach einen Busch, der Sie immer anguckt oder Wolken. Und Sie haben immer das Gefühl, und wenn Sie die dann noch bewegen lassen, haben Sie das Gefühl, Sie umrunden gerade eine komplexe dreidimensionale Figur. In Wahrheit aber umrunden Sie ein Bild und dahinter steht so ein kleiner Goblin, der dreht es immer. So können Sie sich das vorstellen. Nur brauchen Sie keinen Goblin mehr, das macht der Computer. Der rendert da ein Bild rein, was sich irgendwie bewegt. Und wenn Sie einfach nur durch so Heerscharen durchlaufen und nicht mit denen interagieren, fällt es gar nicht auf. Deswegen Imposters, also Hochstapler oder Billboards, das sind so Werbetafeln am Straßenrand. Global Illumination ist auch so die große Herausforderung, dass Sie die Lichtsetzung im gesamten Level berücksichtigen. Das sind sehr komplexe Berechnungen. Da fällt dann dieses Ambient Occlusion rein, aber eben Self-Shadowing, also die Frage, wie wirkt sich die Beleuchtung global aus, wird hier mal experimentell in Halo 2007 probiert, ist so der Weg, auf dem wir uns gerade bewegen, dass die großen Fortschritte sind in der Anzahl der Polygone, in der Licht- und Schattensetzung. Und das Neueste, so das Heißeste, was Sie derzeit kriegen in Echtzeit, ist Subsurface Scattering. Licht, was sich unter der Oberfläche bricht, um insbesondere Wachsfiguren, Wachs zu rendern und Haut. Das Problem bei der Haut ist, wenn Sie es nur als Textur, auch aus Normal Mapped Textur berechnen, dann sind die Reflexionen falsch. Und da, also wie gesagt, wenn das menschliche Auge, wenn wir eins können, ist das den Zustand von anderen Gesichtern identifizieren. Und wenn das zu stark reflektiert, sieht es kränklich aus. Und was die Unreal Engine 2011 zum ersten Mal, Inside Unreal, zum ersten Mal gebracht hat, waren so verschiedene Beleuchtungsmodelle, unter anderem eben auch Subsurface Scattering. Das ist ein interessanter Film, inzwischen ist ja die Unreal Engine 4 raus, aber sehen Sie da was? Ich sehe nichts. Also wir können jetzt nicht ganz gucken. Aber das Schöne an diesem Film, wenn Sie schauen, Feature Showcase, ist, was bringt die Unreal Engine 3? Ich gucke mal, ob ich Ihnen noch Sound gebe.
Also, wie wird mit Haaren umgegangen? Aber Sie sehen, die Haare werfen keinen Schatten. Sieht man gleich, es ist irgendwie komisch. Ist es auch. Aber die Haare sind viel besser als noch vorher. DirectX 11 mit Bartstoppeln etc. Hier ist Subsurface Scattering. Das sieht man gar nicht so sehr. Also man sieht den Unterschied nicht, aber es ist einfach nicht, ist eine Streuung unterhalb der Haut. Also die Haut wirkt viel realistischer dadurch, dass sich unter der Haut, also wie in Ihrer auch, wenn Sie Ihre Hand gegen das Fenster halten, dann sehen Sie, oder hier so, dann sehen Sie, dass diese matte Oberfläche, die Haut mit sich bringt, das ist keine einfache Reflexion, sondern die Reflexion kommt unter der Haut, wird das Licht gestreut und dann wird es wieder nach oben ausgegeben, sodass sie, hier haben sie es nicht zu hell oder zu dunkel, sondern sehr realistisch reagiert das hier auf die Beleuchtung. Und mit solchen, also auf so einer Detailstufe arbeiten wir inzwischen, um überhaupt noch technischen Fortschritt zu sehen. Enhanced Bloom, also bessere Bloom-Effekte gerade für Neonröhren, bessere Kleidung, die sich realistischer an die Körperbewegung anpasst. Bessere Schatten, High-Quality, Real-Time-Shadows natürlich. Book Depth of Field, also dass sie sowas wie aber es ist eine Sache des Auges und von Kameras, Tiefenschärfe, Tiefenunschärfe einbringen, um so den cinematischen Look. Shadow Point Light Reflections. So, das können Sie hier alles sehen. Tessellation, auch sehr schön. Also Sie bauen zusätzlich in Echtzeit, reichern Sie Ihre Modelle mit zusätzlichen Polygonen an und können dann sowas wie Rauch besser rendern. Ich mach mal leiser. Also hier gibt, das ist so, MSAA ist die Frage, wie Sie mit Anti-Aliasing umgehen. Image-Based Reflection, Sie können Bilder reflektieren lassen. Also all das taucht hier drin auf. Können Sie sich mal anschauen, das ist ganz interessant, 2011. Und die neue Unreal Engine 4, die setzt vor allem auf Partikeleffekte. Also wenn Sie schauen, was da, was heutzutage möglich ist, und wenn Sie so wollen, dass die Unreal 4 Engine, kriegen Sie auch kostenlos, die setzt selbstverständlich auf die ganzen Dinge, die wir vorher hatten, auch. Aber zusätzlich gibt es, also Sie sehen hier, das ist ja auch eine Tech-Demo, sehen Sie überall Staub in der Luft, irgendwie Wasser, Dampf, dann sprühen die Funken. Hier haben Sie Kamera-Reflections, HDR-Lighting, Unschärfe, Kamera, und das ist ja alles berechnet, das ist ja keine einzige Kamera dabei. Also ist jeder Effekt, der aussieht, als wäre es von der Kamera, ist halt in Echtzeit hier berechnet. Und das ist ganz interessant, weil Sie dieses Demo auch wirklich in Echtzeit verändern können. Also dass es dann anders aussieht. Aber diese kleinen Partikel, die dann Licht reflektieren. Und das ist so das, das sind einfach eine Million Partikel gleichzeitig, die berechnet werden, wie die fallen. Und dann die Beleuchtung, dass diese fließende Lava dann die Umwelt mit bestrahlt. Und das ist so ein Angeber-Demo, also das ist gut, das war ja genau so ein Showcase. Was können wir jetzt in Echtzeit machen? Und das wiederum heißt, das kommt auf Ihre Konsole in Kürze oder auf die nächste Generation der PCs, weil das natürlich High-End-PCs sind, auf denen das berechnet wird, aber moderne Grafikkarten können das jetzt auch schon. Die Modelle werden komplexer, aber insbesondere Beleuchtung, Sie sehen hier solche Echtzeit-Beleuchtungseffekte, die wiederum Partikelströme auslösen. Das ist so das, was die Spiele heutzutage versuchen, also etwas stärker zu machen. Und dann hier HDR-Lighting, also High Dynamic Range. Wiederum, hier wird es überstrahlt und jetzt passt sich die Kamera dann an. So, jetzt ist es, also wir haben mehr Helligkeitsinformationen, als wir zu einem Zeitpunkt darstellen können. Schneestürme, Kamerafahrten. Na, das gab es in der Form noch nicht. Also Schneestürme oder Partikelstürme, ja. Naja, weil Sie, was Sie in Cinema 4D und mit diesen Rendern haben können, hier wird ja mit allen Tricks gearbeitet, mit Normal Maps etc. Cinema 4D geht einfach davon aus, dass Sie Ihre Modelle sehr detailliert vorgeben und eben solche Tricks nicht anwenden. Hier, also die Tricks sieht man hier nicht. Das funktioniert hier sehr gut.
Was aber vielleicht hier die Zukunft, Raytracing, was der Renderer in Cinema 4D oder in Maya macht, der verfolgt die Lichtstrahlen und sagt, okay, was zum Beispiel moderne Spiele immer noch nicht können, sind spiegelnde dynamische Oberflächen, die wirklich ihre, also nicht so mit so einer Skybox, die reflektiert wird, sondern die wirklich die Umgebung spiegelt. Oder durchsichtige Glasoberflächen. Wenn das mal kommt, dann werden Sie Spiele voller Glaswelten finden. Aber das kriegen wir noch nicht hin, wenn Sie sich mal Raytracing anschauen. Was so die Showcases von Raytracing sind, das sind dann solche Szenen. So, und das kriegen Sie in Echtzeit, also mit realistischen Reflexionen. Da wird wirklich das reflektiert, was nebenan sichtbar ist und nicht irgendeine SkyMap. Oder dieses Glas bricht mit einer Reflexion, bricht den Hintergrund, also diese Schüssel, die dahinter steht. Und davon geht Maya aus. Also, dass sie solche Szenen haben wollen und berechnet einfach, und das dauert immer noch lange, sowas zu berechnen, Rachel. Sehen Sie ja, wie lange das lädt. So, dann haben Sie haben hier unten die Würfel. Das sind ja alles, wenn Computer mal so weit sind, und das sind Experimente, es gibt schon Quake Raytraced, wenn Sie so wollen, aber das läuft auf so großen Grafikmaschinen. Dann werden Sie nur noch Spiele haben, die in solchen Milieus spielen. Einfach um zu zeigen, wir können es. So wie Far Cry, wir können Wasser. Hey Leute, schaut mal, wir können Wasser und wir können jetzt auch Himmel und Pflanzen. Und dann spielten alle Spiele plötzlich draußen und alle Spiele spielten im Wasser und so. Und irgendwann werden alle Spiele bei der Eiskönigin spielen, einfach weil wir es können. Jetzt spielen sie aber alle eben noch so in der Welt der Dämonen, die ganz viele Funken von sich geben. Wir brauchen jetzt Spiele, in denen mehr Funken sprühen, damit wir unsere Engines nutzen. Und irgendwann brauchen wir Echtzeit-Raytracing. Und da Maya, selbst wenn Sie eine kleine Szene rendern, der raytraced halt. Das geht schneller, bei kleinen Szenen geht es recht flott, aber das dauert wirklich lange. Dafür haben Sie eine hervorragende Qualität, die Sie in den Engines nicht kriegen. Die Demos sind halt auch immer auf das ausgerichtet, was die Engines können. Und das ist bei den 3D-Programmen, die müssen nicht angeben, weil sie ja beliebig viel Zeit für ihre Renderings haben. Also das wären so Partikel, ist so das letzte große Ding mit so vielen Kleinigkeiten, noch bessere Texturen, noch bessere Haare, noch bessere Tessellation, Subsurface Sketch, alles drin. Und jetzt auch noch Partikelstürme. So, dann gibt es die Gegenbewegung, die sagt, nein, wir wollen ja eigentlich Fotorealismus, wir wollen, oder so ein Hyperrealismus, wir machen es etwas entspannter, Toon-Shading. Also wir versuchen auszusehen wie ein Zeichentrickfilm, was ich ja letzte Woche schon mal erwähnt habe, dieses Non-Photorealistic Rendering, die auch in vollen 3D-Welten arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie Okami kennen. Das sieht aus wie ein japanisches, interaktives japanisches Gemälde. Da muss ich aber den Let's Player ausschalten. Und sagt von Anfang an, also nee, uns interessiert nicht, dass wir aussehen wie ein japanischer Film, sondern wirklich, es hat was von Zeichentrick, aber eben auch von so japanischer Tusche-Kalligrafie. Es ist eine echte 3D-Welt, also es ist eine komplette 3D-Engine, die dahinter steckt, aber die Render-Algorithmen, die sind halt nicht fotorealistisch in ihrem Ansatz. Und wie immer habe ich hier irgendwie, so hier sieht man es dann ein bisschen besser. Also wir haben ein virtuelles Kamerasystem, wir können diesen Wolf aus jeder Kameraperspektive uns anschauen. Borderlands wäre auch so ein Spiel, was so ähnlich funktioniert. Und man bemüht sich halt so eine japanische, aber es ist halt, wenn man es nicht hat, ist es immer, hat man immer so narrative Zwischensequenzen, die man gerade nicht sucht. Es ist halt ein Rollenspiel, was will ich sagen. Da müssen Sie mit allen reden.